Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner bringt in Folge 38 geballten Playoff-Content. iClinic Bratislava Capitals Head Coach Peter Dreiseitel spricht über seinen Job in der Slowakei. Eine Nudler, Marc Brabant über das Kärntner Derby und die Karriere nach der Karriere. Und abschließend analysiert Greg Holst alle Playoff-Serien in der Bet@home Eishockey League. Das und noch viel mehr jetzt bei
Wenige Personen, die dieser Liga national wie international so viel Glanz verleihen. Er hat das Kunststück vollbracht, mit einem Liga-Neueinsteiger gleich in Jahr 1 auch die Playoffs zu erreichen. Es ist ein ganz großer Name im Eishockeysport in Europa und ich freue mich außerordentlich, dass er sich die Zeit nimmt. Es ist niemand geringerer als iClinic Bratislava Capitals Head Coach Peter Dreiseitel. Und Herr Dreiseitel, sehr, sehr schön, dass Sie sich vor einer Playoff-Serie, wo Sie 1000 Dinge zu tun hätten als oder 1000 bessere Dinge zu tun hätten, als hier zu sein, dennoch die Zeit nehmen.
Sehr gerne, sehr gerne. Bin gerne dabei. Schönen Abend.
Herr Dreiseitel, diese Playoff-Serie, die gegen den HCB Südtirol Alperia ansteht, wie viele Stunden pro Tag okkupiert diese Serie aktuell ihr Tagesgeschehen?
Ach, das hält sich einigermaßen in Grenzen. Wir haben am Sonntagnacht oder spät abends davon erfahren, da habe ich erstmal gar nichts gemacht und habe mich dann am Montag, hat mir mein Assistent-Trainer die ganzen Videos schon eigentlich vorbereitet gehabt und ich habe da angefangen, ein bisschen zu gucken. Gut, logischerweise waren es ein paar Stunden, bis man dann vermeintlich die richtigen Clips dann irgendwie gefunden hat. Heute war mal auch den ganzen Tag in der Kabine, heute Nachmittag trainiert. So ein paar Stunden gehen drauf, aber nichts Tragisches.
Jetzt ist es so, dass wir das Gespräch an einem Dienstag aufzeichnen und das Gespräch wird auch erst heute in einer Woche erscheinen. Es kann also sein, dass die iClinic Bratislava Capitals 2-0 vorne liegen, dass es in der Serie 1-1 steht oder dass man 0-2 im Hintertreffen liegt. Dementsprechend ist relativ viel möglich und sich wirklich dann der Serie an sich zu widmen, ist relativ schwierig. Aber weil Sie diese Vorbereitungen angesprochen haben, Sie bekommen Clips vom Assistenten übermittelt. Wie bereiten Sie sich auf so eine Serie vor? Worauf achten Sie, vor allem beim Gegner?
Eigentlich nur auf die sogenannten Setplays. Nur auf das, was die Gegner wirklich als, ja, kann man sagen, Setplay, versteht man das? Was die, also sage ich jetzt mal, wenn man jetzt vom Powerplay Penalty Killing jetzt mal absieht, 5 gegen, also Control Breakout, wie sie aufbauen wollen. Also das kann mit 5, 6, 7 Clips kann das Thema abgearbeitet werden für ein Spiel. Aber man hat eben dann doch immer die oder eben Face-Offs, zum Beispiel. Aber bis man da die richtigen Clips findet, die auch wirklich zueinander passen, können auch Stunden aufgehen, bis man die richtigen Clips hat. Aber nur das biete ich den Jungs an. Das muss dann auch reichen, alles, was auf dem Eis dann passiert ist, ist interessant.
Wie viel Variantenreichtum gibt es da? Oder wie viele, weil Sie diese Set Plays angesprochen haben, also diese wirklich einstudierten auch Varianten, wie viele hat man da oder hat da vielleicht auch Bratislava im Köcher, was jetzt Face-Off-Varianten anbelangt? Sind das Dutzende, sind das Hunderte oder sind das nur eine Handvoll?
Jetzt auf einen Gegner bezogen?
Auf Gegner oder auf sich selbst bezogen?
Ja, aber man muss es schon kurz halten. Also wenn man jetzt den Jungs ein paar Clips, sag ich mal, vor dem Spiel vorführt, dann soll es schon kurz und bündig sein. Also die wollen dann nicht eine halbe Stunde vom Fernseher sitzen. Das sind dann vielleicht ein, zwei Set-Plays in der offensiven Zone, was sie in der D-Zone machen, in der defensiven Zone, wenn sie es gewinnen, wenn sie es verlieren. Und vielleicht noch ein, zwei Clips für die neutrale Zone, was die Face-Offs angeht. Dann vielleicht ein, zwei Clips für Check. Vielleicht machen die irgendein Play in der offensiven Zone, was die Jungs eventuell sehen sollten. Man sollte es dann mit allem drum und dran, wenn man jetzt 5 gegen 5, also so halte ich das zumindest, sollte es innerhalb von, ja, sagen wir mal, 12 bis 15 Clips Maximum, sollte es so sein.
Inwieweit bereitet man sich dann auch auf die Playmaker des Gegners vor? Jetzt sind es bei Bozen ja doch ein paar ganz, ganz viele, die sind breit gestreut über das Lineup, aber versucht man dann so von ihrer Seite auch zu sagen, Achtung auf Brad Finley, das ist der Leader in puncto Points per Game, oder doch auf Dustin Gasely, oder geht es darum, das Kollektiv zu neutralisieren?
Ja, also sage ich mal, Bozen gibt ja der nicht so viel her, ne? Weil wenn du irgendwo anfängst, wo hörst du dann auf? Ne? Also die sind wirklich in dieser Liga zumindest, was die Ausgeglichenheit über 4 Blöcke angeht, glaube ich, das Nonplusultra. Ja? Da ist ja zum Beispiel, zum Beispiel Linz, da ist es einfacher, in Anführungszeichen einfacher. Dann weiß man, da ist der Lebler, da weiß man, ne, als Liga, mit dem womöglich besten Schuss in der Liga oder einem besten, dann weiß man, dann ist Dragan da und der macht seine Play, bla bla bla. Also Bozen ist schwierig und deswegen fassen wir da auch gar nichts an.
Jetzt haben Sie erwähnt, wie Sie die Wahl oder das Gewähltwerden am vergangenen Sonntag mitverfolgt hatten. Bozen hatte gegen die iClinic Bratislava Capitals eine fast makellose Bilanz. 4 Spiele, 4 Siege, 11 Punkte, 2 Shutout-Siege, die es gab. War das die Wahl, die Sie erwartet hatten, oder hatten Sie darauf spekuliert, doch von jemand anderem gepickt zu werden?
Ganz ehrlich gesagt, habe ich das von mir komplett weggehalten, weil ich mir gedacht habe, naja, wie man in Köln sagt, getrübt wird getrübt. Das war das Erste. Letztendlich war ich nicht überrascht. Ich kenne da die Leute ein bisschen. Wir waren da mal sogar vor drei Jahren mit dem Kölner Haien, mal vor der Saison in der Vorbereitung. Das ist ein seriöser Eishockey-Club, gut geführt, sehr gut gecoacht und die haben große Ambitionen. Und mir war klar, dass sie nicht eine Entscheidung oder gegen irgendwas treffen, nur weil sie lange Bus fahren müssen. Also ich meine, das wissen sie so oder so. Also dass sie jetzt das Boot jetzt gezeigt hat, war für mich absolut nachvollziehbar und okay.
Jetzt ist natürlich auch von uns Medienvertreterinnen, Medienvertretern immer das große Rätselraten, inwieweit verwendet ein Coach denn auch dieses "Wir sind von den anderen gepickt worden"? Das heißt, die gehen davon aus, dass sie uns schlagen werden als Motivation, um vielleicht in dieser Underdog-Rolle erst recht aufzugehen. Wie handhaben Sie das?
Ja, ich nicht übertreiben. Also das ist nun mal so. Der Modus ist ja nun mal so. Was sollen die machen? Also die müssen sich ja jemand aussuchen. Und letztendlich haben sich die Teams da oben das ja auch über Monate harte Arbeit ja auch verdient. Und damit ist das Thema ein für sich erledigt. Denn sie, ja, erstens einmal haben sie keine andere Wahl. Und dann ist es nun mal so, dass wie sagt man so schön, wenn sie Meister werden wollen, müssen sie jeden schlagen.
Das ist völlig richtig. Wir werden sehen, ob es die Bratislava Capitals sein werden oder ob sie vielleicht sogar zum Stolperstein sind, weil sie die langen Busfahrten angesprochen hatten und auch die Tatsache, dass das dem HCB Südtirol relativ egal ist. Wenn man jetzt die Distanz zwischen Bratislava und Südtirol hernimmt, das sind 670 Kilometer, knackige 6,5 Stunden, inwieweit, oder 7,5 Stunden, je nachdem, wie die Verkehrslage ist, inwieweit ist Reisen für Sie problematisch oder herausfordernd?
Naja, das Reisen, irgendwie ist man das ja jetzt seit Jahrzehnten ja als Spieler und Trainer ja schon gewohnt. So, für mich ist nur wichtig, dass ich liegen kann. Dann kann es losgehen. Weil mein Rücken ist ja jetzt nicht mehr gerade der Beste und ich kann nicht lange sitzen. Also solange ich Platz habe, um mich hinzulegen, dann Kopfhörer auf und auf geht's auf die Straße.
Wenn Sie, und da gibt es ja in der Eishockey-Welt lustige Reiseroutinen, in der Hoffnung, dass sie liegen können, aber wie versuchen Sie, Busfahrten dann zuzubringen? Ist das, oder zu verbringen, ist das voller Fokus auf die Partie, wo man sich dann nochmal die letzten Clips reinstellt? Oder ist es ein Film oder ist es ein Klassikkonzert oder ist es einfach nur aus dem Fenster schauen? Wie verbringen Sie Busreisen?
Also aktuell mit Musik auf die Ohren, Spotify habe ich mir dann nochmal runtergeladen vom Hardware oder was auch immer. Also wühle ich mich durch die Musikgeschichte durch. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also ich meine, die Jungs haben alle ihr irgendwas ja auch auf den Ohren und gucken sich Film oder was auch immer. Und da immer, wenn du stundenlang zu einem Spiel fährst, dann kannst du ja nicht einsteigen und sag ich mal, ja, dir die Birne zuglühen lassen mit Hockey. Also ein bisschen Musik hören. Und meistens dann so, ich meine, das Spiel ist ja dann schon vorbereitet. Ich meine, dann hat man ja alles schon gemacht. Das heißt, die Arbeit des Coaches ist dann eigentlich schon getan. So, jetzt kann es sein, dass wir vielleicht noch unsere Sachen mithaben und wenn wir die Möglichkeiten haben, ein paar Clips zu zeigen, wenn wir die Räumlichkeiten haben, dann machen wir das vielleicht vorm Spiel dort, wo wir eben ankommen. Und wenn nicht, dann ja, dann macht man sich vielleicht noch eine halbe Stunde, bevor man ankommt, dreiviertel Stunde vorher, ist man dann schon im Spiel drin oder in der Ansprache vor dem Spiel, das mit Sicherheit, aber ganz sicher nicht die kompletten 4, 5, 6 oder 7 Stunden.
Jetzt gibt es diesen Podcast, wo Sie dann eben in einer Woche zu Gast sein werden, natürlich auch auf Spotify. Vielleicht landet der ja dann tatsächlich auch auf Ihrer Playlist, aber weil Sie die Musik angesprochen haben, die Sie am Weg zu einem Spiel oder von einem Spiel weghören, was darf in Ihrer Spotify-Playlist definitiv nicht fehlen? Oder ist es Kraut und Rüben, beziehungsweise ganz unterschiedlich?
Die Range ist breit, riesig. Ich bin oldschool. Die Musik, mit denen, sag ich mal, meine Generation oder mein Alter aufgewachsen ist, da querbeet von bis zu. Ich bin auch fürs Moderne zu haben. Ich bin wirklich für alles offen, selbst für elektronische Musik bin ich zu haben. Das Einzige, was bei mir nicht draufkommt, ist Popmusik.
Alles klar. Immer spannend, solche Einblicke gewährt zu bekommen. Möchte noch ein letztes Mal zur bevorstehenden Serie kommen. Da gab es am Montag ein Urteil des Department of Player Safety gegen David Boldizar, der für 3 Spiele gesperrt worden ist wegen einer Interference-Strafe im letzten Grunddurchgangsspiel der Phase 2 gegen den HC Innsbruck. Jetzt geht man schon mal per se mit einem Mann weniger in die ersten 3 Spiele und das ist eine relativ hohe Anzahl in einer Best-of-7-Serie. Wie versuchen Sie, diesen Ausfall zu kompensieren?
Ja gut, wir können es ja nur kompensieren, wenn alle anderen Verteidiger uns zur Verfügung stellen. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Bohunicki war angeschlagen, der hat die letzten Spiele nicht gespielt. Romanschik, Kalkin sind auch mit Fragezeichen versehen. Und dann sind wir eigentlich runter auf 4 Verteidiger bzw. 5. Das wäre natürlich gegen Bozen ja der super GAU. Wir hoffen, dass uns die Jungs bis Freitag irgendwie zur Verfügung stehen. Boldi, mein Gott, er ist ein feiner Kerl. Er meinte das mit Sicherheit nicht so. Er weiß, und wir alle haben auch gesagt, Boldi, das kannst du nicht machen. Schon gar nicht in einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht. Das ist einfach, er selber war todtraurig darüber, ist ein guter Junge. Ich hoffe, dass dem Spieler jetzt nichts Ernstes passiert ist. Wir werden wohl die Hirt eben jetzt drei Spiele vermissen und er selber wird hoffentlich daraus lernen, dass es nicht der richtige, das richtige Spiel, der richtige Augenblick war, um sich da diese Sperre einzuhandeln.
Wann ist der Zeitpunkt für Sie als Trainer, einem Spieler nach so einem Hit, und kann natürlich passieren, Eishockey ist ein Spiel, in dem sich in Millisekunden Dinge entscheiden, und ist eben passiert, aber wann nehmen Sie den Spieler zur Seite? Direkt nach der Aktion, nach dem Spiel, oder warten Sie erst so ein Verdikt dann oder so ein Urteil ab und sagen dann, das hättest du nicht machen dürfen? Wie war das im konkreten Fall von David Bolliser?
Nein, ich habe den Bolli nach dem Spiel noch kurz gesehen und habe schon gesehen, dass der selber fix und fertig ist wegen der Aktion. Also ich sage so, ab nach Hause. Heute habe ich ganz kurz mit ihm darüber gesprochen. Das war eine Minute vielleicht. Ich sage, Bolli, das kannst du ja nicht machen. Und er weiß es dann, er weiß es sowieso schon. Also was soll das Ganze? Was soll das Ganze noch irgendwie aufblasen, aufpusten? Der Junge. Dem tut es leid und er weiß es selber. Und abgesehen davon, ich habe mir irgendwie mühsam über die Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile mal angewöhnt, als Trainer so wenig wie möglich, am besten gar nichts zu sagen. Und das immer erstmal ein bisschen schlafen, vielleicht mal ein Glas Rotwein drauf und wie auch immer. Und dann erstmal gucken, dass man vielleicht auch die Bilder gesehen hat, das Spiel gesehen hat. Und dann sollte ich als Trainer dann die Mannschaft oder den Spieler treten und sagen, das war in Ordnung und das war nicht in Ordnung. Weil wir einfach in der Situation sind, dass Menschen auf dich zukommen und du verlierst ein Spiel 3 oder 4-2 und die Welt geht unter. Und du guckst dir dann am nächsten Morgen oder nach, guckst du dir, sag ich mal, später, sag, wir hätten es eigentlich nicht besser machen können. Ne? Shit happens. Manchmal verlierst du nochmal. Oder sehr oft in diesem Business leider. Aber manchmal gewinnst du ein Spiel 4-1, 5-1 und alle schreien Hurra. Und du denkst dir dann, ja, holy moly, bitte nicht nochmal, weil das war ein Haufen Müll, was wir da gespielt haben. Also immer mit der Ruhe und am besten gar nichts machen nach Hause und erstmal wissen, worüber man redet.
Ich finde das auch ein schöner Punkt, den man an dieser Stelle, nachdem wir uns dann mitten in den Playoffs befinden werden, wenn dieser Podcast erscheint, den man nicht oft genug erwähnen kann. Es ist am Ende des Tages ein Spiel, und klar werden Spieler und Trainer dafür bezahlt, ein Spiel zu spielen, aber es ist nicht Open Heart Surgery. Und da finde ich den Ansatzpunkt sehr schön. Erstmal ein Glas Rotwein, kurz drüber grübeln und dann versuchen, die Dinge aufzuarbeiten. Wenn wir noch einmal unseren Blick auf die bevorstehende Viertelfinalserie wenden, Bozen als unangefochtener größeres als unangefochtener Leader durch die Saison gegangen, sowohl Grunddurchgang Phase 1 als auch Phase 2 gewonnen, Champions Hockey League Ticket schon in der Tasche, unfassbar gute Defensive, die meisten Shutouts, das beste Torverhältnis der Liga. Wenn Sie auf diese Mannschaft blicken, wie glauben Sie oder welche Punkte müssen aus Sicht der Allklinik Bratislava Capitals klappen, um eine Chance zu haben?
Ja, Sie haben eigentlich in dieser Frage schon die Antwort drin. Es muss einiges vor uns laufen, wenn wir Bozen viermal schlagen wollen. Also da sind wir uns alle einig und es macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwie irgendeinen Schwachsinn zu verzapfen. Das ist erstens einmal einfach eine gut gecoachte, souveräne Mannschaft über vier Blöcke, die sich kaum aus der Ruhe bringen lässt, die in der Struktur steht oder spielt 60 Minuten. Das schaffen die wenigsten Mannschaften. Bozen macht es mit einer abgeklärten Ruhe, die beeindruckend ist. Und da zeigt sich in erster Linie die Qualität dieses Teams. So, und für uns muss, ja, wie wir jetzt beide gesagt haben, bei uns muss einiges in unsere Richtung laufen, wenn wir eine Chance haben wollen.
Ich werde dann ganz am Ende dieses Gesprächs nochmal zur Serie zurückkehren, möchte mich aber jetzt ein wenig mit der Tatsache beschäftigen, wie Sie denn Ihren Weg in die Betted Home Eishockey League gefunden hatten. kann mich erinnern an ein Gespräch vor der Saison, schon mit Vertretern der Bratislava Capitals, wo es um Rostislav Čada, den Headcoach, mit dem Bratislava in die Saison gegangen ist, ging und dass man sich auch durchaus große Dinge von ihm erwartet hat, dann aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Aber zu welchem Zeitpunkt oder wie sind Sie mit der Organisation der Bratislava Capitals in Kontakt gekommen?
Keine Ahnung, also es war jetzt, wann bin ich denn gekommen? Im Dezember irgendwann, oder?
Ja. Ihr erstes Spiel war am 8. Dezember an der Bande in Villach.
Ja, also war ich Anfang Dezember hier. Irgendwie, glaube ich, 3 Tage vorher, kann ich mich erinnern, da hatte Dušan, musste er noch 2-mal dieses Dornbirn machen. Und ich bin danach bin ich in Bratislava aufgetaucht. Und der Dušan hat sich bei mir gemeldet, ich würde mal sagen, so, keine Ahnung, so 7 und 10 Tage vorher. Und wir haben dann so ein bisschen halt hin und her gequatscht und dann habe ich erstmal nachdenken müssen. Aha, Moment mal. Ja, und dann so hat sich das eben gegeben, wobei ich sagen muss, dass ich zu damals Ebel und wie die Liga immer auch hieß. Aber so ein Auge habe ich immer, ob ich jetzt in Tschechien war, ob ich jetzt in Deutschland war, ein Auge habe ich da immer drauf gehabt und habe immer mal geguckt, wie da gespielt wird. Also es ist jetzt keine Liga, die für mich gänzlich unbekannt ist.
Jetzt kommen Sie nach Bratislava, nehmen quasi das Angebot an, auch Trainer zu werden. Was ist so die Roadmap, wenn Sie wohin kommen? Was sind so die ersten Schritte? Als Trainer mitten in der Saison wird man im Regelfall ja nur verpflichtet, wenn es irgendwo nicht läuft. Auch in diesem Wissen, was sind so die ersten Punkte, die Sie versuchen durchzusetzen oder umzusetzen? Gibt es da von Ihrer Seite einen Plan oder verschiedene Punkte?
Sie meinen jetzt mit dem Team oder bevor man die Entscheidung trifft? Mit dem Team?
Mit dem Team.
Also was das Team angeht, okay, dann versucht man so schnell wie möglich und so gut es eben geht, zumindest so diese Basisinformationen über die Spieler zu bekommen. Wie kann man sie anfassen? Wo kann man sie einsetzen? Wo sind sie am besten? Was sollte man lieber lassen? Wie kann man sie denn überhaupt ansprechen? Und das Team als Ganzes an sich sowieso. Ja, meistens ist es so, dass das Team nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt und alles bestens ist, wenn man Trainer wechselt in der Saison. Und das ist so immer das Schwierigste, mal rauszubekommen, wie fasst man dieses Team jetzt an oder was fängt man an? Aber zumindest das Gute war bei den Capitals eigentlich, und ich bitte jetzt wirklich alle Zuhörer und das jetzt bis zu verstehen, denn ich habe für den Rasti Čada nichts als großen Respekt für das, was er in seinem Leben getan hat. Ich habe ihn zwar nie wirklich kennengelernt, aber ich weiß, dass es ein großartiger Typ ist, eine super Persönlichkeit. Aber ich wusste zumindest über die Video, ich habe mir dann so, ich weiß es nicht, 7, 8, 9 oder 10 Spieler dann irgendwie mal angeguckt. Und zumindest wusste ich, okay, was ich dann als erstes machen würde, ist die Struktur zu ändern auf dem Eis. Dann hatte ich ja schon mal so einen ersten Anhaltspunkt, wo ich anfangen kann. So, und dann geht es darum, die Jungs kennenzulernen, aber das alles, da braucht natürlich seine Zeit. Ja. Das ist ja, wenn irgendwo ein neuer Trainer kommt, das erste Spiel wird meistens gewonnen überall. Das zweite vielleicht noch so gerade mal, aber die Normalität kehrt ja irgendwann mal ein und dann heißt es arbeiten und gucken, wo die, ja, was muss man ändern, die Jungs kennenlernen, überhaupt zu wissen, gibt es Probleme, welche Art Probleme, sind sie überhaupt da, wenn sie da sind, wie löse ich die und so weiter. Du kennst die Jungs ja noch nicht einmal. Also es ist ein langer, langer Prozess, bis man mit der Kabine irgendwie wirklich klarkommt. Und es ist ja nicht, es ist ja auch keine Einbahnstraße, sondern die Jungs müssen ja auch den neuen Trainer dann auch erstmal kennenlernen. Was ist denn sein Humor überhaupt? Ne? Ist der jetzt eigentlich so dämlich, wie er ausschaut? Oder kann man mit dem vielleicht auch mal ein Bier aufmachen? Oder kann man mit dem auch mal nochmal reden? Und da sind die Jungs, da brauchen die auch ihre Zeit, bis die sich mal vielleicht ein bisschen öffnen oder sagen, okay, der ist, lass ihn gut sein. Also das alles braucht eben seine Zeit. Und wir sind jetzt 4 Monate zusammen und es geht einigermaßen.
Da waren viele hochspannende Dinge drinnen. Auf ein paar möchte ich auch Bezug nehmen. Zuvor noch ein Wort zu Roslav Čada, wo Sie völlig zu Recht angesprochen haben, dass er da natürlich jetzt auch in Anführungszeichen am Schwein ist. Ein exzellenter Ruf hat sich ja unter anderem auch dadurch ausgezeichnet, dass er auch jahrelang in der Schweiz erfolgreich gecoacht hat und dort auch gezeigt hat, dass ein Programm zusammenstellen bzw. aufbauen kann, in Andrei Pjotr, wenn ich mich nicht ganz irre. Also natürlich gab es da entsprechend Lorbeeren, gibt aber natürlich vielschichtige Gründe, warum es nicht klappen sollte, weil sie dann aber gesagt haben, sie haben sich als erstes die Struktur angesehen und versucht daran zu arbeiten. Worauf achten Sie da genau und wie wird das dann versucht oder wie versuchen Sie das dann umzusetzen und zu implementieren?
Ja, wir reden da eigentlich größtenteils über die Struktur auf dem Eis, wenn der Gegner im Scheibenbesitz ist. Wo stelle ich die Leute hin? Also es gibt da so ein paar Systeme, das kann man ja ähnlich wie im Fußball, du kannst spielen 1-2-2, 1-3-1, 1-1-3, 0-5, 1-4, 4-1. Man kann die Jungs hinstellen oder fahren lassen, wie man will. Man muss nur gucken, dass man auch die Spieler dazu hat. Und das ist ja manchmal jetzt von heute auf morgen ad hoc nicht ganz einfach. Und ich habe die Jungs halt im ersten Spiel in Villach haben spielen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das nach dem zweiten oder dritten oder sogar schon nach dem ersten Spiel gemacht habe. Aber dann habe ich schon gesehen, okay, das ist nicht mein Bild auf dem Eis, dass ich sehen möchte. Und dann haben wir das sehr schnell, glaube ich, schon zwischen den Spielen am Samstag als okay, Jungs, pass mal auf, so spielen wir jetzt. Oder ja, und dann nimmt es so eben so seinen Lauf. Dann muss man gucken, dass wie ihre Wege zu sein haben, was der erste, der zweite, der dritte und dies, was sie zu tun haben, wenn und dann so weiter und so weiter. Und dann, das alles braucht Wochen und Monate, bis es wirklich sitzt.
Und weil Sie ein Trainer-Veteran sind und Sie das natürlich schon angesprochen hatten, das erste Spiel von Ihnen auf der Bank der iClinic Bratislava Capitals war tatsächlich ein Sieg. Das zweite Spiel war tatsächlich eine Niederlage. Aber um auf dieses erste Spiel zurückzukommen, gibt's sowas wie den Trainereffekt? Ist das etwas, das auch Sie verspüren oder verspürt hatten, auch in der aktiven Karriere?
Nein, den gibt es nicht. Der Effekt oder von mir aus gibt es den, wie auch immer man das nennen mag, aber es gehört mittlerweile zu einer absoluten Normalität, dass dann erstmal das Team erstmal so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneift und dann jeder erstmal dem neuen Trainer irgendwie mal sein Bestes zeigen will. Nur das reicht nicht, das reicht nicht, um längerfristig zusammenzuarbeiten oder zusammen irgendwo ein Progress oder eine Verbesserung herbeizuführen. Also da gehört schon mehr dazu als nur der erste Eindruck deswegen glaube ich da überhaupt nicht dran.
Es sind 4 Monate, seit Sie jetzt in Bratislava wirken. Sie haben gemeint, bis man erste Erfolge, Resultate auch einer neuen Struktur sehen kann, dauert das Wochen und Monate. Gab es in diesen 4 Monaten den Punkt, wo Sie gedacht hatten, es geht in die richtige Richtung?
Ich muss sagen, das Team hat mich positiv überrascht, dass sie diesen kompletten System oder Strukturumbruch relativ gut bewältigt hat. Ich habe mir das viel schlimmer und viel, viel schwieriger vorgestellt, als es letztendlich war, sodass wir dann auch relativ schnell auch, sage ich mal, ein bisschen auch mal so an der mentalen Seite arbeiten oder an den Details des Spiels und, sage ich mal, das Systemwechsel oder nennt man das Struktur, wie auch immer jeder will, der lief eigentlich relativ problemlos über die Bühne. Es ist ja auch eigentlich, wenn du eine Kabine vorfindest, in den meisten ist es ja so, dämlich, in Anführungszeichen, sind die Jungs ja nun auch wieder nicht. Also die haben alles schon mal gespielt, gesehen und dann versucht man irgendwas zusammenzuzimmern, was dem Team eben irgendwie, was zu dem Team passt. Und so ist es auch hier gewesen. Also, aber da wir jetzt schon ein paar Minuten über Systeme und Struktur reden, ja, ich bin ein großer Verfechter und ich möchte das am liebsten perfekt auf dem Eis sehen, was nie passieren wird, aber man hat ja immer noch so seine Hoffnung oder Träume. Aber nur die Struktur oder ein System, in welches System du spielst, gewinnt dir noch keinen einzigen Punkt. Also das muss ja auch klar sein, weil das Eishockey, da gehört mehr dazu, als nur richtig zu stehen oder richtig schlicht zu laufen. Also es ist immer noch ein Kampfsport, immer noch geht es um das Gewinnen, respektive Verlieren der Zweikämpfe. Und wenn du erst gar nicht in den Zweikämpfen bist, dann verlierst du von Haus aus. Da spielen so viele Sachen mit rein und ohne Struktur kann nur so eine Hilfestellung sein für die Jungs, dass sie sich einfach mal einigermaßen sicher fühlen.
Es gibt ja die wunderbare Wendung und die wird ja auch in der National Hockey League sehr häufig angewendet, wo es heißt, Talent haben sie alle auf dem Eis. Wichtig ist das oder entscheidend ist das zwischen den Ohren. Wie versuchen Sie auch auf mentaler Ebene mit Ihrem Team zu arbeiten? Wir könnten wahrscheinlich hier separat schon stundenlang plaudern.
Ja, ich weiß, das ist korrekt. Ja, es ist, wir könnten jetzt darüber reden, dass man nicht jeden Spieler gleich behandeln kann. Wir müssen darüber reden, oder wir könnten jetzt stundenlang darüber philosophieren, wie man einen 38-jährigen Veteran, wie man mit ihm umgeht oder spricht, oder mit dem erfahrenen Goaltender, von dem man sowieso nichts versteht als Feldspieler von dem Job, oder wie man mit einem 17-jährigen Fazit spricht, der Frau aus dem Kopf hat. Also die Range ist unendlich und wie gesagt, da können wir tagelang und wochenlang Erfahrungen austauschen. Aber letztendlich hast du als Trainer natürlich auch irgendwo eine Vorstellung, wie dein Team auch von der mentalen Seite, von der mentalen Härte, wie du das Team sehen willst. Und das versuchst du dem Team zu vermitteln als Ganzes, als Gruppe. So, und wenn du da siehst, okay, dass da der eine oder andere eben, sage ich mal, zu oft den gleichen mentalen Fehler macht, okay, dann kann es unangenehm werden.
Sie sprechen wahrscheinlich über den sprichwörtlichen Geduldsfaden. Wie lang ist der bei Ihnen im Normalfall? Wie oft darf man denselben Fehler machen, bevor es eine Aussprache mit dem Coach gibt?
Einmal.
Fair enough.
Nein, das wäre der Optimalfall. Funktioniert natürlich im wirklichen Leben nicht. Aber sage ich mal so, der Geduldsfaden ist heute etwas länger geworden, als er vor vielleicht 10 oder 8 Jahren war.
Das ist auch in der Entwicklung von Coaches immer wieder spannend. Viele beginnen oder einige, und es ist schwierig natürlich, das über den Kamm zu scheren, ihre Coaching-Karriere vielleicht eher heißblütig, um dann etwas später dann so wirklich zum Elder Statesman zu reifen, wenn Sie so Ihre Entwicklung auch als Spieler, Entwickler, als Trainer Revue passieren lassen. Wie würden Sie sagen, haben Sie sich entwickelt?
Ja, indem man das Business von dieser Coaching-Seite kennenlernt und all diese Erfahrungen einfach über Jahre und lange, lange Jahre einfach machen muss. Da muss man durch. Ich habe nie irgendwo als Co-Trainer gearbeitet. Ich bin von heute auf morgen zum Chefcoach gemacht worden, damals in Oberhausen, und habe immer alles, sage ich mal, selber machen und dementsprechend dann auch falsch machen müssen. Und das ist ein sich selber als Trainer zu erziehen oder weiterentwickeln, ist ein Lifetime-Prozess. Damit bist du nie fertig. Und du musst in ersten, es hat lange gebraucht, viel zu lange, aber du musst erstmal verstehen, dass du als Trainer nicht, darfst nicht alles persönlich nehmen. Ja, also, wenn ein Spieler einen Fehler macht, dann macht er das nicht, weil ich keine Ahnung, weil ich graue Haare habe oder eine große Nase oder sonst irgendwas. Das ist jetzt auch nicht. Und obwohl ich diese Sachen natürlich in den Wahnsinn treiben. Manchmal musst du in der Lage sein, spätestens bis zum nächsten Tag eben Antworten parat zu haben und nicht meinen, die ganze Welt hat sich gegen dich versprochen, weil das war für mich der Hauptprozess, weil als junger Kollege habe ich mir gedacht, wie kann es sein, dass ich stundenlang, ich schlafe nicht, ich arbeite stundenlang, ich habe alles perfekt vorbereitet und die Deppen kriegen es nicht hin. Ja, okay, und dann ist schon der erste Fehler, das ist dann das, was man eben dann lernen muss, dass das so eben nicht funktioniert. Das ist ein Business, ja, es ist ein Winning Business. Und wenn du wenn du nicht gewinnst, hast du als Trainer ziemlich großes Problem, weil dann kommen sie ja von überall. Und du musst gucken, dass das, was von überall kommt, dass du das irgendwie an dir abprallst, respektive verarbeitest und es nicht an die Mannschaft kommen lässt. Weil für die Jungs musst du sagen, okay, das war nicht gut, aber sie wollen wissen, ja, wie mache ich es jetzt besser oder wie machen wir es jetzt besser? Und du brauchst Antworten.
Das brutale Trainerbusiness, und Sie sind da einer von vielen, der da wahrscheinlich auch perfekt darüber Auskunft geben kann. Sie nähern sich jetzt dem Ende des zweiten Jahrzehnts ihrer Tätigkeit als Head Coach. Sie haben, wenn ich es richtig gezählt habe, in 13 verschiedenen Orten als Trainer gearbeitet. Das Ganze in drei verschiedenen Ländern in Deutschland, Tschechien waren Sie im Süden, im Westen, im Norden. Also sind sehr, sehr ordentlich herumgekommen. Aber wie leidensfähig muss man als Coach auch sein, wenn man selten Sicherheiten über ein, zwei Jahre hinaus hat und der nächste Umzug permanent bevorstehen könnte?
Ja, sage ich mal, den Druck, der, man muss sich ja, sage ich mal, nur dem eigenen Druck letztendlich dann, sage ich mal, stellen und verantworten. Denn mit dem Druck, dass Besitzer, Manager, Management, Presse, Fans und was weiß ich, wer sonst noch auf dich ausüben, das sollte man tunlichst schnell lernen, damit umzugehen, weil sonst landest du sehr schnell mal in der Klapsmühle. Also, so, das gehört zu diesem Business dazu und ist ein Prozess. Ich gehe mal davon aus, jeder Trainer muss sich diesen Prozess stellen und dann für sich die Antworten zu finden.
Wie versuchen Sie mit Druck umzugehen? Gibt es da Mechanismen, die Ihnen helfen, mit Druck umzugehen?
Ja gut, den Rotwein haben wir angesprochen. Nein.
Natürlich, hin und wieder.
Ja, ein Gläschen hin und wieder, genau. Ja. Aber, keine Ahnung, ob das Berufs- und gleichzeitig Lebenserfahrung ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es einfach darauf hin, wie du dich selber handelst. Ja, wie du selber einfach sagst, okay, jetzt hast du das um die Ohren gekriegt, war jetzt nicht gerade schön, angenehm und habe schon bessere Sachen gehört, aber letztendlich kannst du das ja nicht beeinflussen. Das ist das Problem des Gegenüber. Der sieht die Sache so und weil er das kann, gibt er dir natürlich mal eine mit. So, das ist aber nicht weiter schlimm, so ist es nicht nur im Eishockey oder so ist es nicht nur im Profisport. Und ich glaube, letztendlich kommt es darauf an, wie du dann selber, sag ich mal, mit dir selber umgehst und sagst, okay, hat der Mann vielleicht recht? Und dann schon mal in den Spiegel gucken und sagen, ja, hast du wirklich auch alles gut gemacht? Oder ist es vielleicht nur, sag ich mal, Bullshit, was du dir da vorsingst selber? Sondern du hast wirklich irgendwo einen Denkfehler drin oder du bist wirklich irgendwo auf dem falschen Weg. Ich denke, da ist so das Wichtigste, wie man das mit sich selber ausmacht.
Wenn man sich Ihre Trainertätigkeit ansieht, dann sticht für mich persönlich eine Destination hervor, weil ich sie auch immer mit einem Bonmot in Verbindung bringe, nämlich ihr Engagement bei den Kölner Haien. Ich habe mal wo aufgeschnappt. Nach Köln gehst du als Trainer um Ex-Trainer zu sein. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Haifischbecken, das dann tatsächlich auch viele und gerade auch über die turbulenten letzten Jahre ausgespuckt hat. War das die Destination in Ihrer Karriere, wo der Druck vielleicht am größten war oder wo man sofort gewusst hat, hoppla, Köln ist anders?
Nein, überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht. Da habe ich schon ganz andere erlebt. Also erstens einmal war das natürlich ein absoluter Traum, da landen zu können. Ich hatte sogar vorher schon, bevor es geklappt hat, hatte ich schon ein oder zweimal Vorstellungsgespräche gehabt. Es hat halt leider nie hingehauen. Und dann, als es dann letztendlich geklappt hat, dann war das für mich als also in Anführungszeichen als bereichten Kölner, aber als jemanden, der da einfach die schönste Zeit verlebt hat als Spieler und überhaupt, war das natürlich ein Traum und ich wäre sehr gerne länger geblieben. Ja, ist aber manchmal so, dass es nicht klappt. Also ich meine, Sie haben es ja angesprochen, das ist ja jetzt, dass ich so viele Clubs in meiner Karriere jetzt bis jetzt hatte, ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich wahnsinnig stolz bin. Ich hätte lieber deutlich weniger und längere Zeiten gehabt. Und einiges hätte ich mir sicherlich besser überlegen oder mir auch schenken können. Aber nichtsdestotrotz haben mich alle diese Misserfolge, durch die ich gehen musste, geben dir ja was mit. Weil, wie man so schön sagt, wo man das meiste über sich herausfindet oder über sich selber als Person, als Trainer oder überhaupt, ist ja eben im Misserfolg. Und wie gesagt, ich hätte gerne meine Karriere vielleicht auf dem Papier etwas anders gesehen, aber was ja bis jetzt nicht ist, kann ja noch werden. Eigentlich, wie gesagt, bin ich über oder möchte keine Destination, kein Team, keinen Spieler und auch keinen Manager, keinen Besitzer und gar nichts möchte ich missen.
Spätestens wenn wir dann in 10 Jahren dieses Gespräch oder wieder ein Gespräch führen und Sie dann immer noch Head Coach der iClinic Bratislava Capitals sind, dann werden wir wahrscheinlich mit einem Lachen auf diese Konversation jetzt zurückblicken können. Weil Sie das aber angesprochen haben, dass Sie aus jeder Ihrer bisherigen Tätigkeiten was mitnehmen konnten. Wo war das Learning vielleicht am größten oder welches der Learnings war Ihnen bisher am hilfsreichsten?
Puh, das ist wahrscheinlich unmöglich so zu beantworten. Also
Sie merken schon, wir haben Zeit. Also
ich bin zum Trainer geworden von heute auf morgen, buchstäblich damals in Oberhausen. Und dann ging's los. Dann Oberhausen war weg, Preußen Berlin haben damals nicht hingehauen, die waren auch weg. Ich habe dann praktisch mehr oder weniger dann angefangen von null in Bremerhaven. Fantastische Zeit, werde ich nie vergessen und habe heute noch sehr guten Kontakt rein. Und dann ging es eben weiter. Einige haben überhaupt nicht hingehauen und dann habe ich eben so meine Erfahrungen gemacht. Aber was mich als Trainer wirklich in meiner Wahrnehmung oder wie ich das sehe, was mich wirklich bereichert hat, war, dass ich mal irgendwann mal gesagt habe, du, weißt du was, probier, mach doch mal was anderes. Und dass ich damals von Deutschland nach Tschechien gegangen bin. Weil dann stehst du wirklich davor, dass du kennst die Spieler nicht, du kennst die Liga eigentlich nicht, du verstehst die Mentalität nicht wirklich. Du musst also wirklich alles von der Pike auf neu lernen und erstmal verstehen, wie funktioniert das hier, wie funktionieren die Teams, warum spielen die denn so? Und du kapierst das vielleicht die ersten Wochen gar nicht. Und das Ganze heraus, also es hat mir sehr viel gegeben, sehr viel gebracht.
Sind Sie in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren, sprechen auch fließend Tschechisch, kommen jetzt aber als jemand, der zwar die Sprache versteht, aber vielleicht das Land oder vielleicht auch die Eishockey-Mentalität dort nicht zu hundertprozentig in dieses Land. Was sind, auch wenn man dieselbe Sprache spricht, wenn man vielleicht auch meint, das Land zu kennen, was waren da so die größten Herausforderungen?
Nun, es ist eine slawische Kultur und mein Gott, man muss es ja nicht verkomplizieren. Menschen ticken anders und die eine Mentalität funktioniert nun mal anders als die andere. Und der Deutsche ist von der Mentalität, von der Grundmentalität halt nun mal vielleicht anders gestrickt als der Italiener, der Franzose, der Tscheche, Russe oder Amerikaner. Das ist einfach so. Und da erstmal dahinter zu kommen, welche Worte man wie zu wählen hat und was man dann lieber lassen sollte, das muss man eben herausbekommen.
Ist das drastisch anders von Land zu Land oder sind das Nuancen, über die wir sprechen? Kleine Unterschiede, Feinheiten?
Nee, es ist glaube ich, wenn man es auf Tschechien speziell bezieht, Slowakei ist ja einigermaßen ähnlich, aber wenn man in Tschechien bleibt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Sprache. Wenn du dann nur mit Englisch, ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das letztendlich auch so ein bisschen Beispiel das Problem vom Uwe war. Krupp bei Sparta. Ja, jetzt unabhängig, vollkommen unabhängig vom Erfolg, ist aber meine, ne, darum rede ich jetzt gar nicht, aber die Sprache zu sprechen ist elementar.
Nachdem Sie in Deutschland trainiert haben, nachdem Sie in Tschechien trainiert haben, auch in der Slowakei, jetzt in der Betodom Eishockey League, sind das schon mal vier Länder bzw. vier Ligen, auf die es, wo ich mir sicher bin, dass Sie ein Auge drauf werfen. So ganz nebenbei spielt Ihr Sohn, der amtierende MVP in der National Hockey League, ist auch dort keine ganz kleine Rolle, sind schon mal fünf Eishockey Ligen. Wenn der Tag 48 Stunden hätte, würden Sie das dann auch mit Eishockey ausfüllen können? Oder wie viel der 24 Stunden sind schon voll mit Eishockey?
Nein, absolut nicht. Also das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also solange es eben braucht, wird Eishockey gemacht. Wenn es eine Stunde braucht, mache ich eine Stunde. Und wenn es vier Stunden braucht, mache ich vier Stunden, bis alles fertig ist. Aber dann ist Schluss. Dann habe ich keine Lust mehr. Also dann will ich auch von Eishockey nichts wissen. Und ich bin dann auch sehr gerne, mache irgendwas anderes oder will einfach mit Hockey dann rein gar nichts zu tun haben. Also ich glaube, so ein Freak bin ich nicht. Und ich glaube, der Mensch muss dann zwischendurch auch mal ein bisschen an was anderes denken oder an gar nichts denken. Oder einfach nur liegen und sich irgendeinen schwachsinnigen Film angucken. Funktioniert ja auch hervorragend. Also was auch immer der Job meiner Meinung nach von mir verlangt, wird hundertprozentig und da bin ich pedantisch ich will alles perfekt haben. Ich will jeden Clip perfekt haben. Ich will alles perfekt haben. Wenn es erledigt ist, ist es dann mal Feierabend.
Inwieweit ist es dann Freizeit für Sie oder Freizeitvergnügen, Spiele der National Hockey League, auch mit der Beteiligung Ihres Sohnes zu schauen? Versuchen Sie das live zu machen, was natürlich mit der Zeitverschiebung gerade nach Edmonton, Alberta ein wenig schwierig ist, oder sind es dann doch zumeist Highlights?
Ja, live nie. Das mache ich nicht mehr oder schon lange nicht mehr. Das heißt, ich habe diese NHL-App. Da kann ich mir jedes Spiel bleiben wir logischerweise bei den Oilers. Und dann, wenn der Job erledigt ist, dann kann ich mir nachmittags, abends das Spiel aufmachen, gehe durch die Shifts, habe da keine Werbung und habe das innerhalb von einer Stunde, habe ich mir das Spiel angeguckt. Aber es ist dann nur zu meiner Entspannung. Also da mache ich jetzt keine, also das gucke ich mir dann mal an. Und ich musste aber ganz ehrlich zugeben, zum Beispiel, ich war früher wahnsinnig stolz drauf, jedes Spiel von Leon gesehen zu haben, seitdem er in PA, in Prince Albert angekommen ist mit 16 Jahren. So, und da habe ich gesagt, das wird bis an mein Lebensende so bleiben. Aber natürlich Schwachsinn. Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht setze ich mich gleich nochmal hin, wenn ich Lust habe. Das weiß ich aber noch nicht. Aber ich habe zum Beispiel die letzten vier oder fünf Euler-Spiele noch nicht geschafft, mir anzugucken. So, fertig. Entweder komme ich nicht dazu oder habe dann einfach keine Lust mehr abends. Dann gucke ich mir wirklich lieber irgendeinen schwachsinnigen Film an, den ich nicht verstehe, aber da will ich mit also gar nichts zu tun haben.
Ist auch völlig legitim und ist auch hochgradig spannend. Was mich interessieren würde, wie sich vielleicht auch über die Jahre, und jetzt stelle ich mir das spannend vor, Vater eines so dermaßen talentierten Eishockeyspielers zu sein und diese Entwicklung auch mitzumachen, mitzu erleben, aber dann auch irgendwann loslassen zu müssen. Trotzdem, wie hat sich Ihr Blick für Talent auch über Leon Dreiseitels Karriere verändert oder geschärft? Worauf achten Sie jetzt auf andere Dinge, wie noch vor sich abgezeichnet hat, dass es eine Weltkarriere sein könnte, oder sind es immer noch dieselben Basics?
Entschuldigung, wir reden jetzt vom Leon.
Genau, also wie sich
auch nur auf ihn bezogen. Ganz ehrlich gesagt, ich habe ihn mein Leben lang von klein auf unterstützt und war auch in der glücklichen Lage, weil ich den Job selber gemacht habe, ihm das eine oder andere mit auf den Weg zu gehen. Ja, okay, gut, wunderbar. Soweit, so gut. Und ich bin aber in erster Linie, bin ich ja sein Dad. Und ich will, dass der Junge gesund ist. Ich will, dass er glücklich ist, dass er zufrieden ist. Es ist tatsächlich so. Das ist für mich das Allerwichtigste. Gut, er kann Hockey spielen. Er ist gut. Er bekommt auch einen Haufen Aufmerksamkeit und kann den Job machen in der besten Liga mit den besten Spielern der Welt. Wir sind alle, die ganze Familie, wahnsinnig stolz auf ihn. Aber ich bin's genauso auf meine Tochter, die ja auch ein fantastischer Typ ist und die macht in ihrem Leben ja genau den gleichen Job wie der Leon hier, nur sie steht halt nicht in der Zeitung oder wie auch immer. Also so sehe ich das als Vater in erster Linie. Und ganz ehrlich gesagt, mit dem Leon über Eishockey rede ich mittlerweile fast nur noch ausnahmsweise. Also wenn wir uns, also er braucht mich jetzt nicht mehr, damit ich ihm sagen kann, wie man von Rückhand auf Vorhand umsetzt. Dazu braucht er mich nicht mehr. Abgesehen davon haben sie genug Coaches da drüben. Und ist alles Schwachsinn. Also das ist, die Zeiten sind längst vorbei und er ist mittlerweile erwachsen geworden und wir haben immer mehr in den letzten Jahren ein anderes Verhältnis aufgebaut. Oder es ist vielleicht auch ganz normal, dass du dann mehr so in die Richtung Freundschaft, weil was soll ich ihm jetzt noch, er hat sein eigenes Leben, was soll ich ihm jetzt da noch reinsingen oder im Gegenteil. Und von daher, wenn wir uns im Sommer sehen und Urlaub verbringen miteinander, mit der Familie, wie auch immer, dann wird wirklich ganz, ganz selten über Eishockey gesprochen. Also wir haben auch andere Themen, über die wir uns kaputt lachen können.
Und das ist auch gut so. Was mich nur in der Hinsicht interessiert, Sie sind Vater eines hochtalentierten Eishockeyspielers und das wird Sie wahrscheinlich relativ rasch herausgestellt haben, dass er, wie natürlich auch viele andere Spielerinnen und Spieler auf diesem Planeten, Talent hat. Aber wenn jemand Talent hat, woran machen Sie das fest? Was sind so Dinge, die Spieler früh von anderen separieren? Ist es schlicht die Geschwindigkeit? Ist es die Stocktechnik? Oder ist es dieser oft beschworene Hockey-Sense oder die Kombination aus all dem?
Nein, das ist alles Schwachsinn, ganz ehrlich gesagt. Erstens einmal ist es die Kombination aus allem und zweitens einmal ist es nur dann interessant, wenn der Spieler seine Fähigkeiten, seine Talente auch effektiv im Spiel, wenn man irgendwann dann auch, wenn er was vorzuzeigen hat. Weil es laufen Millionen Spieler rum, die ich sage jetzt einfach mal ganz flapsig, im Training aussehen wie eine Million Dollar und nach 10 Spielen sagst du, ja, wie jetzt nochmal? Also was haben wir jetzt davon? Oder wie auch immer, oder macht immer die gleiche. Also es muss ja auch für irgendetwas gut sein. Und heutzutage ist der Profisport gut durchgemanagt und es wird immer mehr Wert drauf gelegt, dass man in seiner Lineup auf den Positionen die richtigen Spielertypen, Spielermentalitäten hat. Und nur weil du schnell bist oder gute Hände hast oder Hockey-Sense hast, das ist noch lange nicht das, was letztendlich den Trainer, den Manager und den Besitzer oder den Club wirklich überzeugt. Wenn es nicht effektiv ist, dann ist das ganze Talent für die Katz.
Ich möchte zum Ende dieses Gesprächs nochmal in die Gegenwart und die unmittelbare Gegenwart kommen mit der bevorstehenden Playoff-Serie mit den Bozner Füchsen. Sie haben während Ihrer Tätigkeit in Bratislava immer wieder auf dem Spielfeld Unterstützung bekommen. Es ist mit Jared Goreau ein Goalie gekommen, mit Sergei Kostitsin, mit Michael Mrazik und Brad Carson. Auch auf dem Feld Verstärkung. Ab wann hatten Sie das Gefühl, diese Mannschaft zu haben, mit der Sie die Playoff-Qualifikation auch schaffen können?
Ach, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Im Laufe der 4 Monate hat sich der Glaube, dass wir eventuell da reinrutschen könnten, halt verstärkt. Am Anfang war ich mir selber nicht so sicher. Da war ich, das gebe ich ganz offen zu, das habe ich den Jungs aber auch gesagt, was die Jungs überraschen wird oder sonst irgendwas. Ich sage Jungs, oder gesagt habe ich es nicht, aber da habe ich mir gedacht, naja, ob das jetzt für die Liga reichen wird, letztendlich, wir werden sehen. So, und dann habe ich das irgendwie auch einfach mal weggetan, diesen Gedanken, und habe gesagt, komm, mach jetzt erstmal mal deinen Kopf fertig hier, guck, dass du jeden Tag irgendwie dein erledigt bekommst, und dann werden wir einfach mal sehen. Also ich habe mich von allem so einigermaßen freigemacht, und ich muss also der Kabine und also logischerweise den Spielern im Zusammenhang muss ich natürlich schon auf diesem Wege ein großes Kompliment machen. Also sie haben wirklich trotz Rückschläge, wo ich gedacht habe, also nicht schon wieder, und schon wieder bei Null anfangen. Sie sind immer wieder zurückgekommen, und den Weg in die Playoffs zu schaffen, einfach im ersten Jahr in dieser Liga, ich denke, ist irgendwas, wo Sie erst einmal wirklich, da können Sie zufrieden mit sein.
Und so ganz nebenbei gibt es noch eine globale Pandemie, die natürlich alles in alles und jeden in Atem hält. Möchte zum Abschluss noch eine Frage stellen, die ich meinen Gegenübern relativ häufig auch stelle, weil Sie darüber gesprochen haben, dass man jetzt schon auch positiv bilanzieren kann mit diesem Playoff-Einzug. Was muss über die nächsten 1-2 Wochen oder Monate passieren, dass Sie noch positiver als ohnehin schon bilanzieren? Was würden Sie gerne sehen?
Also jetzt nochmal, was ich gerne sehen würde, damit...
Damit Sie noch positiver bilanzieren als ohnehin schon mit dem Playoff-Einzug.
Ach so. Naja gut, am besten wäre eigentlich... Ja gut... Nee, ich bin gerade am Überlegen, wenn jetzt alle Clubs, die jetzt in den Playoffs sind, alle wegen Corona irgendwie mal jetzt aufhören müssten und wir würden die einzigen sein, die übrig bleiben und Meister werden. Also, ja, genau, ja. Sagen wir mal so, ich keine Ahnung, also ich selber bin ja nicht in der Lage, sagen zu können, wie groß sind jetzt eigentlich unsere Chancen gegen Bozen? Und ich lasse mich da gerne überraschen. Wir werden gut vorbereitet sein. Wir werden, ich denke, wir werden ein unangenehmer Gegner sein, aber ich vermag nicht zu sagen, wofür es dann letztendlich reichen wird. Denn wir werden jetzt auf die Top-Teams treffen und ab Freitag auf das Top-Team dieser Liga, zumindest in diesem Jahr. Und dann wird sich einfach die Spreu vom Weizen trennen. So ist es normal. Und speziell in den Playoffs ist es so. Also es soll um Gottes Willen gar nichts passieren. Und es wird schon alles so kommen, wie es sein soll. So sehe ich das. Wenn ich mir irgendwas wirklich wünsche, ist, dass diese Pandemie, dass wir die langsam aber sicher wirklich in den Griff bekommen, weil allein schon nur, sage ich mal, also wenn wir jetzt beim Sport bleiben, also wir reden jetzt nicht von Todesfällen oder Krankheiten, also das sind zwei verschiedene Welten, das will ich auch gar nicht irgendwie in einen Sack werfen, kein Athlet, der wirklich Jahre, also der wirklich sein Leben investiert, um sich Fähigkeiten anzueignen, die dann Leute kommen, um sie zu bewundern, um sie zu sehen und vielleicht auch zu klatschen. Deswegen, ich glaube, kein Athlet hat es verdient, vor leeren Rängen zu spielen. Also, dass wir endlich einmal diese Pandemie irgendwie in den Griff bekommen und das endlich einmal wieder, wir vor Zuschauern spielen können, denn das ist ein dermaßen deprimierendes Bild, wenn du da in diese Hallen reinkommst und es ist einfach gar keiner da. Das würde ich mir wünschen, ja, weil es dann logischerweise in dem Kontext heißt es natürlich auch, dass wir es geschafft haben, irgendwie da endlich mal irgendwie mal rauszukommen oder rauszukommen, es unter Kontrolle zu halten, damit keiner mehr an diesem Virus erkrankt oder sterben muss.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben. Wünsche Ihnen und den iClinic Bratislava Capitals alles Gute für die bevorstehende Playoff-Serie und wer weiß, was dann noch danach kommt. Vielen Dank, dass Sie dem Hockey O'Clock Podcast die Aufwartung gemacht haben.
Sehr gerne. Gerne wieder.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Casumo.com. Casumo, das ist Wetten leicht gemacht. Casumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Casumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10€ Freiwette. Einfach den Link klicken und gleich loslegen. Casumo.com, das ist Casumo.com. Casumo. Wetten leicht gemacht. Rechtlicher Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen.
Es ist Kärntner Derby in den Players of Wetted Home Eishockey League und da bietet es sich natürlich auch an, einen veritablen Derby-Experten bei Hockey Clock mit Martin Pfanner einzuladen. Es ist niemand geringerer als die Legende Marc Brabant. Und ich weiß, Legende, ganz schwieriger Begriff, aber in vielerlei Hinsicht, wir kommen im Laufe des Gesprächs dazu. Marc, schön erst einmal, dass du die Zeit nimmst.
Servus Martin, vielen Dank für die Einladung.
Marc, wir zeichnen das Gespräch nach dem ersten Spiel, nach dem ersten Viertelfinale zwischen Klagenfurt und dem Grand Immo VSV auf, wenn du mit der Lupe suchen müsstest. Was spricht dafür, dass wir in dieser Serie 7 Spiele sehen?
Boah, da bräuchte ich aber wirklich eine große Lupe. Eigentlich aktuell spricht wenig dafür. Ja, man hat gestern einen deutlichen Klasseunterschied gesehen. Man hat einen VSV gesehen, der mit einer sehr ruppigen Gangart es versucht hat und gescheitert ist. So muss man es festhalten. Und so kann er nicht weiter auftreten, der VSV. So wird er auch aus meiner Sicht nicht weiter auftreten. Die gute Nachricht für den Eishockey-Fan an sich ist es ist wie immer nur ein Spiel. Ja. Und da haben wir, oder ich auch, zu viele Playoff-Serien gesehen, dass man es jetzt einfach so abtun kann, dass das eher Mate Wiesn ist und das geht 4-0 für den KAC aus. So ist es sicherlich nicht. Ich schätze aber den KAC ein, dass er hier überhaupt nichts ändern wird. Ja, das haben wir schon auch die letzten Wochen, fast Monate gesehen. Den KAC hat da wirklich große Konstanz ausgezeichnet in seinem Spiel. Und da hat er noch einmal ein Schäubchen draufgelegt, gestern am Freitag. Es wird, sagen wir so, es wird sehr, sehr schwierig für den VSV. 7 Spiele sehe ich nicht, aber auch ein Selbstläufer mehr 4-0, ganz klar, sehe ich auch nicht.
Du hast als KAC-Experte beim Stream gemeinsam mit Joshi Pehatz die de facto komplette Saison der Rotjacken auch im Kommentar begleitet. Das hast du gestern von Klagenfurt gesehen, dass diese Konstanz. Was sagt das aus über Klagenfurt, dass mit Postma, Fischer, Schumnig in Wahrheit 3, nennen Sie es mal, All-Star-Team-würdige Verteidiger fehlen und es nicht so wirkt, als ob da jemand fehlen würde, der Stammkraft ist?
Ja, du bringst es auf den Punkt. Wenn man es nicht wüsste, dann würde man gar nicht sehen oder bemerken. Es ist, glaube ich, der große Vorteil ist diese Kadertiefe beim KAC und da kommt immer wieder das AHL-Team ins Spiel. Der KAC hat heuer beispielsweise mit Walland einen Verteidiger fix jetzt im Kader, der ja eigentlich geholt worden ist zur Verstärkung für das Farmteam, der mittlerweile eine tragende Rolle spielt. Das Gleiche gilt für Kili Steffler, der auf einmal da ist, der hier eine Position ausfüllt, die durch einen Verletzten frei geworden ist, beziehungsweise durch David Fischer gar nie besetzt worden ist, so schade es ist. Mit seiner Langzeitverletzung. Dann dürfen wir nicht vergessen, haben wir noch Kernberger, der auch jetzt viele Wochen im Farmteam gespielt hat, kommt zurück, spielt aus meiner Sicht eine staubtrockene Partie und man hat den Eindruck, da fehlt ja überhaupt keiner. Also man hat eine irrsinnige Kadertiefe, man hat Verteidiger, die auch im Farmteam in der AHL gefordert werden und gefördert werden. Das ist ein gutes Zeichen und sehr, sehr gut für den Club. Aber auch, und das meine ich, die Mannschaft hat ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen über die Saison aufgebaut. Das heißt, freilich fehlen die Jungs, freilich ist das schade, wenn es verletzte Spieler gibt, aber die Mannschaft, denke ich, weiß, dass sie das kompensieren kann und auch so stark genug ist, jeden, und da meine ich auch wirklich jeden, weil es hat ja auch mit Verletzungen schon gegen Bozen gut geklappt, schlagen können.
Jetzt ist es so, das war im vergangenen Podcast und in der letzten Folge Markus Peintner zu Gast, der ein wenig über den Nachwuchs und die Nachwuchsarbeit des KAC gesprochen hat, dass quasi von ganz oben bis nach unten ein System durchgezogen wird, dass man sich auch mit der Eishockey League und logischerweise der Kampfmannschaft austauscht. Ist das das Geheimnis des Erfolges, wenn man sich die Implementierung von einem Walland, von einem Würschel, von einem Steffler, von wem auch immer ansieht, dass die quasi langsam aber sicher hochgezogen worden sind und genau wissen, was zu tun ist?
Ja, ich denke, Kommunikation zwischen den Trainern, eine Vereinsphilosophie, eine Spielphilosophie ist absolut wichtig in der Struktur eines Vereines und das funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn es einen großen, guten Austausch gibt jetzt zwischen Kampfmannschaft und AHL-Mannschaft oder Farmteam, wie wir auch das immer bezeichnen wollen, dann kann Kirk Fury beispielsweise unten im Farmteam die Jungs schon in diese Richtung spielen lassen, wie das auch oben Coach Mattikainen haben möchte. Er kann auch Werte vermitteln und ich glaube, da passiert da sehr, sehr gute Arbeit. Vom Farmteam runter ist es ja auch wichtig, weil ja auch von der U18 der Sprung ins Farmteam, in dieses Erwachsenen-Eishockey ein sehr großer ist, ein sehr interessanter ist. Auch da muss man in der U18 schon wieder arbeiten und dann können wir das jetzt immer so weiterspielen, Martin. In der U16 muss ich die Jungs vorbereiten für die U18. Also wichtig ist aus meiner Sicht Kommunikation zwischen den Trainern, eine gute Vorgabe und ich glaube, da ist der KAC aber auf einem sehr guten Weg und man sieht das ja auch an den Spielern, ich mag das Wort nicht, die produziert werden, aber die zur Verfügung stehen, die Chance bekommen und die Chance wie jetzt auch nützen.
Wenn wir es ein ganz wenig von hinten aufzäumen, es gibt nach 10 Jahren endlich wieder ein Kärntner Derby in den Playoffs. Wir kennen uns justament auch 10 Jahre. Das letzte Kärntner Derby durften wir schon gemeinsam als Berichterstatter begleiten. Erzähl mal ein ganz klein wenig, was die letzten paar Tage im Bundesland Kärnten los war. Klar, Pandemie, klar, keine Zuseherinnen und Zuseher, was uns allen extrem leid tut. Aber trotzdem, warum fasziniert dieses Duell immer noch so?
Ja, das ist wahrscheinlich in den Kärntner Genen fix verankert, diese Rivalität. Ich glaube, das hat auch viel zu tun mit den 80er Jahren, 70er, vielleicht 80er, 90er Jahren, wo es ja, da kann man ja wirklich sagen, Schlachten teilweise waren, die ja weit über Gut und Böse hinausgegangen sind, was die Härte.
Also das dritte Drittel gestern war so ein Vorgeschmack.
Ein kleiner, oder ein kleiner. Also das war ja Wild-West-Manier teilweise. Es ist ja hochinteressant. In allen größeren Büros, es gibt ein paar Katzler und ein paar Villacher. Und wenn es dann auf dieser höchsten Ebene zu diesem Aufeinandertreffen kommt, Rot-Weiß gegen Blau-Weiß, dann gibt's halt auch Stacheleien. Dann werden halt ein paar Schmähs gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, auf meiner Zeit, Kelag, da hat der KAC eine bittere Niederlage, eine hohe, ich weiß jetzt nicht mehr, 5-0, 6-0, 7-1 so einstecken müssen, nicht in den Playoffs, im Grunddurchgang. Und ja, ich bin in der Früh, relativ früh im Büro gewesen und auf der Bürotür des größten KAC-Fans ist ein riesengroßes, ja, ausgedrucktes A3-Blatt gehängt mit oh je, KAC und dann natürlich die neue Vorwahl mit deinem Dings. Und den ganzen Tag hat es eigentlich nur dieses Gespräch gegeben. Das wird dann natürlich von allen Seiten ausgenutzt und ich glaube aber, das ist gut so, belebt so. Wir müssen aufpassen, dass die Spiele so wie jetzt fair bleiben, aber dass Villach auch weiterhin ein wettbewerbsfähiger Partner auf alle Fälle bleibt, auf Augenhöhe mit dem KAC, weil nur dann macht es ja dann erst richtig Spaß.
Muss ich vielleicht in jedem Fall auch anstrengen, weil du diese 70er, 80er, 90er Jahre auch angesprochen hast, die prägend waren für die Legendenbildung, was das Derby anbelangt. Wie viel Brisanz hat das Derby auch nach wie vor? Klar, Eishockey verändert sich einerseits, aber auch die Kader andererseits. Der Klagenfurter Stamm ist wahrscheinlich schon da beim KAC. Die Villacher muss man aber langsam aber sicher auch mit der Lupe suchen. Wie viel Identifikation ist noch da mit den Kärntnern im Kärntner Derby?
Wird zunehmend schwieriger. Ist ein Punkt. Ich schaue mir immer gern, auch wenn jetzt nicht im Fernsehen läuft, bei euch bei Plus 24 VSV immer jederzeit sehr gerne an. Und vor, ja, ist gar nicht so lange her, habe ich auch viele, viele Spieler, weil ich ja Kärntner sein, Villacher sein, gekannt. Heuer tue ich mir schon schwer. Da muss man schon aufpassen, dass der VSV vor allem auch nicht an Identität verliert und versuchen muss, einfach einen Villacher Stamm trotzdem aufzubauen oder zu behalten, weil 10, 12 Legionäre, Villacher Legionäre, das schaut dann der KAC-Fan, glaube ich, dann auch nicht so gern an gegen seine KAC-Mannschaft und da verliert das Kärntner Derby dann schon auch an Reiz. Da sollen schon viele, viele Klagenfurter Jungs gegen viele, viele Villacher Jungs spielen. Aus der Sicht des Spielers, ja, waren natürlich die Derbys immer eine hochinteressante Angelegenheit und es war immer schwierig zum Erklären, aber es war trotzdem immer ein extra Kribbeln.
Jetzt hast du am Weg zu deinen zwei Meistertiteln auch immer mit dem VSV zu tun gehabt. Du bist Derby-Veteran, nicht nur im Grunddurchgang, sondern auch in den Playoffs. Gibt so diese eine Derby-Erinnerung, wo du sagst, die möchte ich nicht missen, oder sind es zu viele, um jetzt eine spezifische zu nennen?
Nein, wir haben natürlich sehr schöne oder sehr schöne Momente in den Derbys erleben dürfen. Eine erzähle ich gleich. Natürlich auch ein paar bittere, aber das gehört dazu beim Sportler, der muss auch einmal verlieren können. Und da haben wir gar nicht so wenig verloren gegen den VSV, aber zwei Meistertitel erringen können. Gegen den VSV ist das entscheidende Spiel in Villach. Ja, das sind natürlich sehr schöne Erinnerungen. Und beim letzten Meisterschaft Gewinn in Villach. Natürlich dieses kuriose Tor, welches ich erzielt habe. Das ist eine Erinnerung, die ich nicht missen möchte. Lustig. Ich war eigentlich sehr, sehr müde. Ich habe die Scheibe einfach nur aufs Eis geschossen. Thomas hat sie mit der Stockhand abgewehrt. Aber in die Luft, gerade auf der Kerzen, und findet die Scheibe nicht, geht aber, macht den Fehler, geht einen Schritt vors Tor und dann fällt der Puck ihm hinten auf den Rücken. Ich sitze schon auf der Spielerbank und dann kommt der Gregor Hager, kann ich mich noch erinnern, du, Jule, du musst bitte aufs Eis, du hast jetzt gerade ein Tor geschossen. Und ich habe gedacht, der verarscht mich mitten im entscheidenden Finalspiel. Aber dann habe ich es erst mitgekriegt, ja. Also das ist auch ein statistischer
Ausreißer,
genau, ein Tor erzielt, aber kein Plus bekommen für die Plus-Minus-Statistik.
Es gibt eine ganze Generation an Eishockey-Fans, die mit diesen Geschichten nicht mehr viel anfangen können. Darum ist es auch so wichtig, dass wir jetzt das wiederbeleben. Wenn wir jetzt zu diesem kuriosen Tor, und das war dann letztlich eines in einer relativ eindeutigen 5-0-Angelegenheit, wenn wir zu diesem Spiel zurückgehen. Du weißt, es fehlt der eine Sieg. Es steht nach 27 Minuten 4-0. Ab wann beginnt man so im Hinterkopf mit der Meisterfeier oder an die Meisterfeier zu denken?
Ja, das ist eine schwierige Gratwanderung, weil man ertappt sich natürlich selbst, dass man bei so einer vermeintlich deutlichen Führung dann schon einmal vielleicht kurz hinschwenkt und sagt, so, da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren, heute werden wir Gaude haben. Aber dann muss man sich zusammenreißen, weil auch wenn man so weit gekommen ist, dann hat man mit höchster Sicherheit auch Spiele erlebt, die man mit einer 4-0-Führung schon verloren hat. Und das möchte man dann im entscheidenden Finalspiel tunlichst vermeiden. Deswegen muss sich da jeder Sportler, glaube ich, selber wieder fangen, weil da hilft auch nichts, wenn der Trainer sagt, fokussiert bleibt und seine Sprüche dann sagt. Das muss dann, glaube ich, vom Spieler selbst kommen. Martin, aber trotzdem ganz ehrlich, vielleicht bei 4-5-0 Führung und dann noch 8-6-5 Minuten zu spielen. Also ich glaube, da kann man sich schon freien anfangen.
Es gibt die Schlusssirene, all die Last, all das, was die letzten Monate einen beschäftigt hat, fällt auf einmal von den Schultern ab, wenn du dich an diese eine Meisterschaft aus dem Jahr 2001 zurückerinnerst. Sieg in Spiel 6 gegen den Erzrivalen und auf einmal heißt es, Marc Brabant ist österreichischer Eishockeymeister. Was geht da in einem vor? Ist das Tunnel oder kannst du dich dann auch fast zwei Dekaden später noch gut dran erinnern?
Ja, schwierig. Aber so wie du sagst, ich kriege jetzt noch ganz laut. Also deswegen ist es doch irgendwie ganz, ganz tief verankert und abgespeichert. Und das ist auch schön so. Es ist tatsächlich, wenn diese Sirene, diese blöde Sirene ertönt, ja, dann gibt's nur noch eines, das ist die grenzenlose Freude, nämlich dass man es jetzt geschafft hat. Jetzt ist es soweit. Und wenn man diesen Moment dann auch noch gemeinsam mit einer Truppe feiern kann, mit Freunden, mit dem man ja dann 8 Monate ohne Trockentraining jetzt zusammengearbeitet hat und dieses Ziel immer ausgerufen worden ist und man hat das erreicht, dann, glaube ich, denkt man gar nicht mehr viel nach. Man macht da kein Resümee. Man freut sich eigentlich nur, man haut alles weg. Schläger, Hansch, Helm und man schreit es nur raus und jubelt und ich glaube, da geht der Puls noch einmal auf 200 drauf, weil man vor lauter Jubeln, Schreien und Singen vergisst teilweise zu atmen und dann ist es eigentlich nur noch Genuss pur.
Es ist gut, dass du dann irgendwann wieder daran gedacht hast zu atmen, ansonsten würdest du nicht hier sitzen, wenn wir noch einmal zu deinem sehr kuriosen Tor zurückgehen. Du hast da dieses Ja, diese Saison ja einen sehr guten Ruf erarbeitet als Experte im Stream und hast das unter anderem auch wunderbaren Live-Calls zu verdanken. Du hast einen Live-Call produziert bei einem Tor von Matt Fraser, der irgendwie ein Empty-Net-Tor reingenudelt hat. Du hast ihn den Backhand-Eininudler genannt und bist dann auch mit Joshi Behrens mittlerweile auf einem T-Shirt im Fanshop des KAC vertreten, die zwar Eininudler. Provokant gefragt, braucht es einen Eine-Nudler, um einen Eine-Nudler zu erkennen?
Ja, es war vielleicht. Ich habe ein paar eingenudelt, ja. Aber am Ende der Reise zählt ja nur das Tor. Gell? Das war ja eine total interessante Geschichte, weil das Tor war leer in diesem Fall, wo Fraser das Tor geschossen hat. Und davor haben wir ja schon 3 oder 4 KAC-Spieler versucht, das leere Tor zu treffen und sie haben es aber nicht getroffen. Und dann hat er eben diesen über den Backhand-Schuss über die Bande und diese Scheiben hat vielleicht, ich weiß gar nicht mehr so genau erinnern, ob der das aufgestellt hat und Rollen angefangen hat. Also auf gut Kärntnerisch war das ein richtiger Eine-Nudler und deswegen war es so lustig, weil dieser komische Schuss hat dann den Weg ins Tor gefunden. Alle anderen Profis und schöne Schüsse sind links und rechts vorbeigegangen.
Alle, die, so wie meine Wenigkeit, große Fans von Marc Brabant sind, die sollen sich das doch mal im KAC-Fanshop ansehen. Es gibt wenig bessere T-Shirts, vielleicht Motorhead-T-Shirts, die man tragen kann, als eines mit Konterfei von Marc Brabant drauf. Marc, du bist auch deswegen hier im Podcast zu Gast, weil deine Karriere eine relativ spannende ist. Du hast quasi auf höchstem Profiniveau angefangen und deine Karriere dann in Anführungszeichen unteren Ligen beendet, warst aber währenddessen nicht untätig, warst jemand, der sehr früh an die Karriere nach der Karriere gedacht hat, das Ganze auch mit höchsten akademischen Ehren dann gewürdigt. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, egal was nach Eishockey kommt, ich muss jetzt schon daran arbeiten?
Interessanterweise war mir das relativ früh klar. Ich habe da in Klagenfurt maturiert, habe dann Bundeswehr gemacht, habe dann den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft und für mich war eigentlich klar, aber das mit einer Gymnasiummatura, ich glaube, das weiß dann jeder, der beim Gymnasium die Matura macht, auch damals schon, da hast du nicht viel arbeiten können. Die war eigentlich die Eintrittskarte für die Universität. Und ich habe das große Glück gehabt, dass in Klagenfurt alles nah beisammen ist. Die Universität, mit dem Auto bin ich in 3 Minuten bei der Halle und in 5 Minuten war ich wieder zu Hause. Also habe ich mir das ja relativ gut einteilen können. Und man muss eines natürlich auch noch relativieren. Wir haben da eine Meisterschaft gespielt mit 28 Spielen im Grunddurchgang. Ja, und wir haben doch einige Spieler gehabt, beispielsweise Mario Schaden, der draußen im Fußballstadion gearbeitet hat. Also wir haben berufstätige Spieler gehabt. Wir haben immer erst am Nachmittag oder abends trainiert. Das heißt, es war den ganzen Tag frei. Und die Zeit habe ich genutzt, wollte ich auch immer nutzen, weil ich gewusst habe, mit der Matura kann ich de facto nicht wirklich was anfangen. Ich muss studieren, ich wollte auch studieren. Und dann hat es Gott sei Dank gleich einmal gut geklappt auf der Universität mit einer Prüfung, wo ich gedacht habe, die werde ich nicht schaffen. Und die habe ich dann gleich einmal geschafft. Und dann entwickelt man auch da einen gewissen Ehrgeiz, weil ich glaube, jetzt war ich nicht so von Talent gesegnet im Eishockeysport, aber ich war halt immer ehrgeiziger Teufel. Und den Ehrgeiz habe ich dann, wenn ich was angefangen habe, dann wollte ich es auch fertig machen und den habe ich auch dann auf Studium projiziert und das war aber auch, glaube ich, ein sehr guter Ausgleich zwischen Sport und Studium. Sport und Lernen, es muss ja nicht immer das Studium sein, aber in meinem Fall das Studium. Wenn ich körperlich einmal sehr ausgepowert war durch harte Trainings, dann habe ich mich gefreut, wenn ich einmal zu den Unterlagen habe mich dazusetzen können. Und wenn ich sehr intensiv für Prüfung habe lernen müssen, dann war ich sehr froh, wenn ich in die Kraft gekommen habe, gehen können oder Eistraining gehabt habe. Also es hat sich sehr gut ergänzt.
Jetzt ist ein Eishockey-Team ja nicht immer eine homogene Mischung aus Leuten. Da sind ja auch viele Hallodris mit dabei, denen relativ wurscht ist, was nach der Karriere passiert. Die, nennen wir es mal so, sehr im Moment leben und auch dementsprechend um die Häuser ziehen. Wie schwierig war das für dich dann auch in solchen Momenten vielleicht diszipliniert zu agieren und zu sagen, sorry Jungs, kann jetzt nicht, muss lernen?
Ist mir relativ leicht gefallen, muss ich sagen. Es war, die Alternative war daheim hocken und Computer spielen, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ja, und nichts tun. Da war mir die Ausbildung dann doch zu wichtig. Gott sei Dank, weiß nicht, woher die Eingebung gekommen ist, aber da habe ich gewusst, ich möchte das unbedingt, das Studium in Klagenfurt fertig machen. Dann habe ich einmal was, weil wer weiß, wie das mit dem Eishockey ist. Man muss dann auch noch dazu sagen, ich glaube, ich habe relativ früh schon realistisch einschätzen können, wo meine Eishockey-Reise hingeht. Ja, also ich habe da nie mit Überlegungen DEL, NHL, sage ich jetzt nur, das ist bei mir völlig unrealistisch, aber weil der Christoph Brandner in der Zeit bei uns auch war, bei dem das Thema war und dann auch zur Realität geworden ist, das war nicht das Thema. Also für mich war österreichische Bundesliga perfekt, super, macht Spaß, kann man was erreichen, aber irgendwann wird diese Reise enden und dann aber zu dem Punkt möchte ich dann schon eine fertige Ausbildung haben und dann auch im Job attackieren.
Jetzt hast du diese Reise dann perfekt auch für dich vollführt. Gab es aber am Weg dorthin, und du hast den Ehrgeiz einerseits angesprochen, mahnende Beispiele, wo du gedacht hast, so ein großer Spieler hat jetzt seine Karriere beendet und weiß nicht, was tun, weil er es verabsäumt hat, eine Ausbildung zu machen. Gab es das damals schon?
Immer wieder. Auch als jüngerer Spieler bekommt man das ja mit, dass es nicht nur Eishockey ist. Ja? Und dass wenn der Eishockey oder der Eishockeysport, die Ausübung nicht mehr möglich ist, sei es, man ist verletzt oder man bekommt keinen Vertrag mehr, dass dann etwas zu tun ist. Und dann schaut man schon natürlich Spieler an, die quasi in der Eishockey-Pension sind. Und da natürlich gibt es da ein paar Beispiele, die eigentlich Negativbeispiele sind, beziehungsweise waren, wo man dann die Leute dann sieht, die ja vielleicht anderen Dingen zugetan sind, die sie beim Sport haben nicht machen können, vielleicht einmal ein Bierli zu viel getrunken haben oder was auch immer, sehr freundlich formuliert. Leider, Martin, leider, diese Beispiele gibt's immer wieder, und das ist aber nicht nur eine Sache, die es im Eishockeysport gibt, sondern auch in vielen anderen Sportarten.
Jetzt, wenn du das so ein wenig Revue passieren lässt, du hast nicht nur ein Studium abgeschlossen, es sind dann auch mehrere geworden, wird sich das vereinbaren lassen mit deiner dann doch noch immer Eishockey-Tätigkeit, die dich ja dann auch quer durch Österreich geführt hat. Jetzt ist nicht allzu weit von Klagenfurt weggegangen, du warst in Innsbruck, du warst in Salzburg, du hast in Zell am See gespielt. Wie war das vereinbar mit dem Studium?
Überraschenderweise sehr gut, weil ich habe hier in Klagenfurt das Magisterstudium der angewandten Betriebswirtschaft beendet und habe dann in Innsbruck unterschrieben, habe dann gleichzeitig das Doktoratstudium begonnen, und meine Doktormutter, Frau Professor Urnig, war hier noch in Klagenfurt tätig als Professorin, aber da trifft man sich ja nur einmal, zweimal im Semester, um den Fortschritt der Dissertation zu besprechen, beziehungsweise den einen oder anderen Kurs, den habe ich natürlich im Sommer dann gelegt. Die Dissertation schreibt man ja als Student sehr autonom, alleine irgendwo in einer Bibliothek. Da hat ja Innsbruck eine hervorragende wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und eine dementsprechende Bibliothek. Da habe ich mir das schön einteilen können. Und die Zeit in Salzburg bzw. Zell am See war so, dass meine Doktormutter den Ruf nach Salzburg bekommen hat. Und dann hat sie auch bei mir angefragt, ob ich nicht ihr Assistent sein möchte, Studienassistent an der Universität Salzburg. Habe ich natürlich auch ja gesagt, weil Zeit in der zweiten Liga war mit dem. Und dann war es quasi das Finale der Doktorarbeit, war die Doktormutter auch immer verfügbar für Feedback. Und das dritte Studium war nur noch ein aufbauendes, ein bisschen juristisches auf das Betriebswirtschaftliche. Das ist dann so gegangen.
Jetzt am Eis eine Nudler, aber abseits des Eises mit höchsten akademischen Ehren und Würden auch ausgezeichnet. Worüber dissertiert eine Nudler in der Wirtschaftswissenschaft?
Über ganz was Langweiliges. Ja, über Mezzanine-Finanzierungsinstrumente, auch in Anbetracht der europäischen Gesetzgebung. Ja, ich meine, den Text habe ich schon wieder ganz genau
vergessen. Jetzt musst du erzählen, was sind Mezzanine für Finanzierungsinstrumente? Was hast du so da zu blenden, oder kannst du es Jahre später noch sagen?
Ja, nein, das sind Finanzierungsinstrumente, die man sowohl zum Eigenkapital oder auch zum Fremdkapital ziehen kann. Natürlich sehr interessant dann im bilanziellen Ausweis für Unternehmen. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen, und da bin ich absolut nicht mehr vorbereitet, Martin.
Damit wir den Rahmen nicht weiter sprengen, sondern dich auch weg vom Glatteis führen. Diese Karriere nach der Karriere, das ist ja auch etwas, das dich mittlerweile nebenberuflich begleitet, was du dir zu einer deiner vielen, vielen Aufgaben gemacht hast. Und das hat auch mit dem Verein Kader zu tun. Für Ex-Profis, die vielleicht gerade Orientierungsprobleme haben, vielleicht nicht wissen, wohin es geht und aus welchen Gründen auch immer gerade diesen Podcast hören. Was hat es mit Kader auf sich?
Ganz was Tolles. Mittlerweile sind wir ja jetzt schon im 11., 12. Jahr angesiedelt, ist Kader. Sport mit Perspektive im Bundesministerium für Sport mit der Geschäftsführerin Roswitha Stadlober, die den Verein auch quasi gegründet hat, und da habe ich die große Ehre, von Anfang an dabei zu sein und im Vorstand mich hier einbringen zu dürfen. Unsere Präsidentin ist beispielsweise die Alexandra Meisnitzer, die ja auch sehr viel Know-how einbringt. Petra Kronberger, wer noch viele kennen, auch im Vorstand. Also ehemalige Sportler, die auch eine Ausbildung gemacht haben, haben sich zusammengesetzt, um unseren österreichischen Sportlern eine Möglichkeit zu geben, sich während ihrer Karriere schon Gedanken zu machen, was es nach der Karriere auf sich hat. Genau die Punkte, Martin, die du angesprochen hast, irgendwann ist bei jedem aus, ja. Und dann ist es aber noch eine lange, lange Zeit hin bis zur Pension. Ja, und wir dürfen eins nicht vergessen, ein Spitzensportler, wir betreuen da jetzt nicht die Breitensportler, sondern Österreichs Spitzensportler, die Kaderathleten sein, Nachwuchsnationalteams und so weiter, sind sehr, sehr viele, die haben ja während ihrer Karriere immer was zum Sagen. Ein Interview, dort wieder eine Stellungnahme, was auch immer, es dreht sich viel um sie. Und auf einmal kommt der Tag X und dann ist die Karriere aus. Und wir wissen, es ist hart, es ist beinhart. Vielleicht einige wenige werden noch TV-Experten, aber viele, 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 auch sehr bekannte Namen, fliegen da durch den Rost, ja, und fliegen dann oft einmal auch in ein Loch hinein. Und wenn man dann aber keine Perspektive hat, Sport mit Perspektive, sprich einen Job hat, wo man sich dann die nächsten 30 Jahre vielleicht noch verwirklichen kann und will, dann wird es sehr schwierig. Deswegen setzt sich der Verein Kader Sport mit Perspektive zum Ziel, unsere österreichischen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler schon während der Karriere zu beraten. Also am Anfang haben wir, am Ende der Karriere, sind wir zugegangen mit Coaches und haben versucht, was gibt's für Möglichkeiten, wie kannst du eine Masseurausbildung machen, wie kannst du eine Physiotherapeutenausbildung machen, eventuell neben der sportlichen Karriere, welche Möglichkeiten gibt's bei den Universitäten. Aber wir merken schnell einmal, dass das schon zu spät ist. Wir gehen jetzt schon rein in die Sportschulen. Ja, wir fangen an bei den Leistungssportler beim Bundesheer. Also wir fangen die ersten Informationen bei 16, 17, 15-jährigen Sportlerinnen und Sportler. Und wir haben mittlerweile mehrere tausend Sportler und Sportlerinnen betreuen dürfen in über 91 oder 97 verschiedenen Sportarten. Also alle Sportlerinnen und Sportler sind herzlich willkommen. Es gibt ein kostenloses Coaching. Wir haben Coaches in jedem Bundesland. Ein wirklich tolles Angebot vom Bundesministerium vom Sport, von diesem Verein Kader. Kann nur jedem empfehlen, das zu nutzen. Und es ist nicht immer nur die Universität. Es gibt ein Riesennetzwerk mit Universitäten aus ganz Österreich. Es gibt total viele Möglichkeiten auch für unsere Sportlerinnen und Sportler im Bereich der Berufsausbildung.
Allein schon die Tatsache, dass jetzt die Perspektive vielen Leuten mit Marc Brabant potenziell ein Gespräch führen zu dürfen, wird euch wahrscheinlich wird dazu führen, dass die Leute euch die Tür einrennen, weil du eine spannende Komponente auch angesprochen hast und das ja also ein Vorurteil ist, dass es hier auch zu berichtigen gilt. Einige werden TV-Experten. Ich glaube, es gibt keine Handvoll Menschen in Österreich, die tatsächlich nur vom TV-Experten-Dasein leben können. Das wird dann doch oft ein wenig fehlinterpretiert. Möchte aber bei Klienten oder Ex-Klienten, Klientinnen bleiben. Kannst auch gerne Namen nennen, musst du nicht. Aber gibt's ein Schicksal, das dich berührt, das dir in den Sinn kommt, wo du sagst, toll, dass wir helfen konnten? Und wenn ja, wie muss man sich das circa vorstellen?
Ja, es bitte Verständnis, natürlich Namen darf ich auch gar keine nennen. Wir haben unsere Testimonials, die auf der Homepage erkenntlich sind oder die gezeigt werden. Da sieht man verschiedenste Beispiele, Spiele aus verschiedensten Sportarten. Wir haben einerseits die Schicksale, wo wir von Anfang an die Sportler begleiten und dann ist es schon schön, wenn dann die eine Berufsausbildung eine fertige da ist, ja, wenn ein Studium fertig ist und dann der sagt, schau Marc, jetzt habe ich es geschafft, es war hart, aber mit eurer Hilfe, es ist gegangen, das ist sehr, sehr schön. Wir haben natürlich auch viele Schicksale, die nicht so schön zu begleiten sind, weil wir sehr, sehr erfolgreiche Sportler haben, die große, auch sichtbare Erfolge feiern haben können, die dann aber in eine völlige Perspektivlosigkeit hineinfallen, wirklich in ein schwarzes Loch, dem man ja zu zweit, zu dritt da bildlich gesprochen herausziehen muss, wo man denkt, boah, eigentlich der oder diejenige, die müsste ausgesorgt haben. Ja, auch das, da gebe ich dir recht, das ist ja oft eine mehr, ja. Nur die wenigsten Spitzensportler haben ja wirklich ausgesorgt und vielleicht 5% aller österreichischen Spitzensportler. Aber da gibt's ein paar, wo man es eigentlich denkt, die eigentlich viel Geld gemacht haben. Und dann, ja, dann kommen viele Muster, dann kommt auf einmal eine Scheidung dazu, dann kommt das dazu. Und dann ist es schwierig. Und wenn man denen dann zumindest etwas helfen kann, dass man denen wieder einen Weg zeigt, der zu gehen wäre oder der möglich wäre, dann erfüllt uns das natürlich auch mit Stolz.
Diese Perspektivlosigkeit, dieses Loch, du bist ja auch noch ausgebildeter Mediator, weil dir offenbar in deiner Freizeit viel zu langweilig ist. wenn es sowas gibt, und jetzt hat jeder in verschiedenen Lebensabschnitten mal Probleme, sich zu motivieren oder fühlt sich, als ob er in einem Loch wäre. Was ist so eine Strategie, die man anwenden kann, um nicht nur Spitzensportler aus sowas rauszuholen?
Ich glaube, es ist relativ leicht gesagt, aber nicht leicht getan. Man muss sich öffnen. Man muss zumindest jemanden haben, der, mit dem man drüber reden kann, sich zu verschließen. Ja? Leicht gesagt, noch einmal, sich zu verschließen, in seinem eigenen Saft zu braten, da kommt meistens nichts Gutes raus. Man muss sich öffnen, man muss mit jemandem reden, man muss versuchen, irgendwie neue Perspektiven von sich selbst zu bekommen. Wir machen es hin und wieder, dass man sagt, so, jetzt bleibt der Marc Brabant da sitzen, so, in der Silhouette, aber steh du auf und betrachte mal das Ganze aus dem Stuhl jetzt von Martin Pfanner. Wie sieht denn der den Marc Brabant? Wie könnten der die sehen? Dann geh mal her, vielleicht, was würden die, wenn es ein Kind gibt, deine Tochter sagen, was würden deine Frau sagen, was würden dein bester Freund, dein größter Feind sagen, und ein bisschen auch diese Adlerperspektive. Man muss sich ein bisschen, oft einmal schaut dieses Problem so riesig aus, weil man nur dasteht im Wald und vor lauter Bäume den Wald nicht mehr sieht. Wenn man ein paar Meter rauffliegt, dann wird man sehen, dass das ein wunderschöner, großer, grüner Wald ist. Und ich glaube, nur einmal, es ist leichter gesagt als getan, aber reden, reden, reden und versuchen auch verschiedene Perspektiven einzunehmen.
Das ist schwierig und wir befinden uns schon langsam am Ende des Gesprächs, deswegen nur noch zwei weitere Fragen. Jetzt ist es schwierig, sage ich mal, zu verallgemeinern und Leute oder Gruppen über einen Kamm zu scheren. Aber wenn du all die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler betrachtest, mit denen auch du gearbeitet hast, mit denen Kader arbeitet, sind Eishockeyspieler, Eishockeyspielerinnen eher leichtere, einfachere Klienten oder gehören die mit zu den komplizierteren? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, leicht kompliziert müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Wir haben im Mannschaftssport, da sind unsere Fußballer, Fußballerinnen, Eishockeyspieler, Eishockeyspielerinnen, sind, wenn wir so wollen, etwas komplizierter. Komplizierter aber insofern, als das, du musst dir das so vorstellen, jetzt kommen junge, bleiben wir bei den Burschen, junge Burschen daher mit 20, 21, 18, 19 und bekommen ja relativ, wenn sie gut sind, relativ gute Verträge. Ja, die verdienen ein paar tausend Euro netto. Wenn sie Glück haben, haben sie eine Wohnung noch oder eine WG. Und Auto ist nicht notwendig. Vielleicht, die Fußballer haben meistens auch alle Auto und verdienen noch einmal mehr als ein paar tausend Euro. Denk mal zurück, Martin, du bist ja noch deutlich jünger als ich, aber mit 20, 21, ein paar tausend Euro netto. Heiß begehrt, auf anderen Märkten, bei den Fans und so weiter, ist ja ein wunderschönes Leben. Ja, plus Training, plus dem Druck, das ja auch der ja auch immer zunimmt. So ist es ja auch nicht im Spitzensport. Aber eigentlich alles Voraussetzungen für ein wunderschönes, unbeschwertes Leben. So, jetzt geh mal du her und motiviere mal einen jungen Sportler in dem Alter, dass er jetzt am Nachmittag nicht da am See spazieren gehen soll und einen guten Kaffee trinken soll, jetzt abgesehen vom Lockdown, ja, und der Pandemie, und sich nicht mit Freunden und Freundinnen treffen soll, sondern der soll jetzt 4 Stunden in den Hörsaal gehen und das machen. Buh, schwierig, nicht einfach. Ja. Und wenn man dann nicht so fokussiert ist oder nur fokussiert ist auf den Sport, dann wird es sehr, sehr schwierig und da haben wir Themen, gerade im Fußballbereich und im Eishockeybereich.
Ich möchte das Gespräch beenden und nochmal auf dich zurückkommen. Wir reden von einem Ex-Profi, wir reden von einem Doktorstudenten beziehungsweise Doktoratstudiumsabsolventen, wir reden von einem Mediator, wir reden von einem TV-Experten, Streaming-Experten, wir reden von einem Nachwuchscoach. Wie viele Tage oder wie viele Stunden hat dein Tag tatsächlich?
Na, ich werde ein Geheimnis verraten. 24. Ja. Die Ausbildungen, die Zeit, die für diese Ausbildung reingeflossen ist, das war die meiste Zeit zwischen 20 und 30. 30 dann Mediator, dann ein bisschen weiter. 30, 35. Da, Da war noch zwischen 20 und 30 war eben nur Sport und die Ausbildung. Da war genügend Zeit. Ab 30 ist es dann auch mit der beruflichen Welt, mit der Mediator-Ausbildung, TV-Experte, schöne Zeiten, Martin, du erinnerst dich, Servus TV auch, sehr, sehr intensiv geworden und auch da irgendwann dann einmal die andere Perspektive einnehmen müssen, auch ein Marc Brabant, der dann draufgekommen ist, das ist dann doch zu viel und Kinder und Frau warten zu Hause oder die sind kommen da viel zu kurz und deswegen 24 Stunden hat der Tag und deswegen habe ich die auch dann ein bisschen neu einteilen müssen und auch wollen und das war auch gut so.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch, für alle, die das jetzt zugehört haben. Kadersport mit Perspektive ist sicherlich etwas, das sich als Berufssportler, Sportlerin anzusehen lohnt. Und freue mich jetzt schon auf die nächsten Eine-Nudler-Kommentare. Wie immer eine Freude mit dir, nicht nur über Eishockey, sondern über das Leben zu sprechen.
Vielen Dank, Martin.
Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockeyfan für Hockeyfans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Jederzeit her damit. hockeyoclock101@gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. hockeyoclock101@gmail.com. Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört.
Back on Hockey O'Clock, back with Greg Holson. Coach, I have to say, your home has become my home, away from home. I think this is the third time that we've been doing this the past couple of months. And I have to say, always glad to talk hockey with you.
Well, that's interesting because now, how was my food tonight, okay?
That was great.
Well, America, lasagna,
you're a great chef.
And
great
I took
chef.
Care of the salad. That's okay. No, it's all good. Hey, you're here in town, your hotel. My place, I'm from Canada, and my place is always open, and that's how we are in Canada. When I had my house, people drop by, come back, jump in the pool. I don't care, whatever. That's how we are.
This time around on Hockey O'Clock with our conversation, we're keeping it a little looser than usual. Normally, you get a set of topics from me, but because of the fact that I had to do three games in as many days, you had to do two games in as many days, we're just covering the league as we see it right now. The playoffs are in full swing. And what a set of games we saw tonight. Want to start with a big one, obviously. Game two of the quarterfinal series between Villach and Klagenfurt. Villach tied it all up. Was that a surprise?
Be very honest. Yes, it was a surprise. I knew when I saw a warm-up, and you can never tell by warm-up. We played a Czech, when I was playing in Vienna, we had a really good team. Gilligan was there, Sakic and Nets. We had big, tough team, Herrand. We played a Czech team once, and we looked down in warm-up, and we were pretty nice jerseys, nice sticks. And they had kind of old sticks and skates. They didn't look good. We lost like 10-1. So never, ever judge by a warm-up.
But the thing is,
Fila came out, right out of the guns. They were freaking fortunate. I thought they'd sit back and kind of wait for opportunities because Cartier was coming. No, I was wrong. I was totally wrong. They went after this game and they played north-south, which you have to. They moved the puck out of the zone really quick. Their coach talked before the game and he said, oh no, you know, we won the first game. You have to win four. We expect them to come. And I know with his experience, he knows that. But I don't think the players in Klagenfurt were expecting those three lines, plus throwing in the 16-year-old, to keep coming like that for the whole game. That was the best game I saw Fila play the whole year.
I want to back it up a little. As you said, you had a feeling during warm-ups. Now, from you, with someone who watches with a coach's eye, what are you focusing or trying to focus on during warm-ups?
Well, first of all, in warm-ups, every team, you know when you do your 2-on-1 drills in warm-up, every team looks good. It's unbelievable. Every team looks good. No, I just looked down. You know what I think it was more than anything? How many players Cartier had, and they looked more scattered because there wasn't enough of them, even though there was. Because do you know in the East Coast League, I went to watch games 2015-16 after we, you know, we had a good run when I came back to coach. I went down to Florida, went and watched a bunch of games, looked for some guys. That's where I met Wall, Alex Wall. Made a mistake there.
In not signing him?
Not signing him. Thought he wasn't defensively strong enough just because we were looking for some tough defense. Mistake. They play like 70 games a year, right? Do you know how many guys they dress?
A lot. Eventually?
No, they play three lines. They don't have four lines. They have 10 forwards. They have 10 forwards. They play 10 forwards all year. They play three lines. It's a three-line league. The benches that I looked at didn't have room for 20. First of all, you don't need 20. I don't know why Europe has 20. NHL has 60 four lines. They have 60, 10. They don't have four lines. So you, if you have the right guys, four lines is necessary. If they had all their injuries back and they throw the fourth line out three times a period, it gives the guys more energy. Yes. But you look at Collins and Caron tonight and actually Pellastroni and all of them. Did they look tired? They were freaking flying. I mean, Collins was in another three, four times alone again tonight. So when you look at the game, feel like it was better. I know Schmidty made good saves, yes, but feel like deserved to win that game. Can they keep it going? They're going to have a short practice tomorrow, right? They're going to go 30 minutes, just quick passing, probably get the legs loosened up. Cartier is now awake. So this next game is going to be really interesting.
I just wanted to mention, obviously, a lot of turning points and potential turning points in this game. Filip races out to a 2-0 lead, and then Klagenfurt storms back. What did you think when Houdon made it 2-2?
Well, did they storm back, or did Schmidt let a couple goals out and shouldn't go in?
You be the judge.
Well, the fact is, you win the faceoff, which is the importance of that. Strong goes down the wall and fires one from outside the hash marks. Schmidt, he'll look at the video. Him and Mockreich, you know, they'll study it. So if you're looking for pucks, you don't straighten up. Because if you straighten up, I know this, if you straighten up, you look skinnier, right? So there's more room on each side. If you're in your hockey position, goalie position, and you're looking for pucks, you still have your base. So when he came back and then started going down, as it was going down, the puck went in. Because I've worked with goalies too, and I talked to Kershey a lot and Mockreich and stuff. So I know that stuff. They're going to go, you don't lift up looking for pucks. You stay in your position looking for pucks. And then that's how I would see it, right?
Oh, we're talking about
the first goal
with Terry about that in game one of the quarters, where she was talking about the sideline, never lose the puck, as hard as it might be, but you have to keep track of the puck, and sometimes goalies don't.
Yes, but you also don't lift. You stay looking for it, but you don't come up to look for it. And that's what I saw Schmidt kind of go up. You know, they're going to study it, obviously. They're going to look at it. And on the second one with Houdon, when he came down, if you look at that angle, okay, from all the cameras, he was too shifted to the left himself in the net. So there was too much net. So that was actually pretty easy. It was like when we saw Laibler score last month and he went down and he just put that puck in because there was that much room. So those guys are going to put the puck in. But the big thing for Ali Schmidt, you have to give him credit, is he snuck him into the playoffs. Without his couple of big saves, they're not in. He came back tonight. You know, the goal that Hundefin scored, it's a really good example of Hundefin comes down, he makes a little sell. You have to sell the game. Little fake. Defense goes down to block the shot, right?
And then he's wide open in a slot.
Well, no, that once the defenseman's down, you're out of the play. And he made a nice little move, cut, boom, cut across, five hole.
tough for the goalie when you're moving left, shoot back a bit, right? So the importance of defense, staying on your feet. But he made some big freaking saves at the right moment.
But let's remain with Ali Schmidt and let's back it up a little to this past Friday. Obviously, Jakub Sedlacek gets hurt somehow during the Dortmund game. Obviously, the groin still bothering him. Would you as a coach have gone with a hot hand, as cliche as it might sound, because Schmidt just led him to the playoffs? Or would you have banked on a Jakub Sedlacek who's obviously not at 100%? Who would you have put in goal on Friday?
On Friday?
On Friday.
You have to go with the routine number one goalie that has the experience.
So no mistake on Dom's part. Not that I want
to... No. Because do you know the story? I made a mistake when we made the playoffs the year I came back where we had the NHL lockout. We were coming down the stretch and Divas got hurt. And I had respect for Divas because I was there when we lost 11-1 or 11-0 to Sweden and St. Louis was there looking at him. And I think, I'm not sure if Ron Kennedy pulled him after 8 or whatever. But the scouts stayed and they looked at him. And next game we shut out USA 3-0. And Divas was great. And that was, how do you bounce back after a tough game? So down the stretch that year in Philadelphia, how goaltending is, Prochazka basically got us in the playoffs, got us to the point we got in. So now we're going against, we squeak in. You know the story on that one? Eric Weinrich was there. Ethan Morrow, captain of Edmonton Oilers. Eric Weinrich, 10 or 15 or 18 years NHL, wealthy guys. Jason Krog, Divas coming back from St. Louis. So I came back into Coach Filak after being 2 years here and in the finals. I came back at Christmas the next year. So we start turning it around. We get it going. Boom. And we come down to the last game. This is a great story. And we have to beat Linz at home. And Kartse has to win in Graz for us to make the playoffs. And when I signed and took on the deal, which wasn't a whole lot of money, but it was okay. If we make the playoffs, I have my contract set for the next year. So we went 4-3 and we squeaked it out. It was tight. When I was sitting in the room, Filak, all that side, some of the other side, but the whole fan club side, so a couple thousand, 2.5, so probably 3,000 left in the rink, listening on the radio to Kartse Ingrats to see if we get in. And we're in the room with these NHL guys and we're buzzing around and it's 1 minute to go and Gratz is up by one. Kartse pulls the goalie.
They score?
They scored. Now we're going, holy shit, it's overtime. Overtime. It goes to penalty shots. We're like 35, 40 minutes. I remember it was either Weinrich or Warren goes, this is not normal. This is freaking exciting. The fans were buzzing in the rink. This is feel like hockey.
How much of a flashback was last week when you retell that tale? Because obviously you're dependent on another outcome.
Oh, you looked at how feel like snuck in this year. It comes down to the last penalty shot. So it came to penalty shots for them. So we're sitting there back and forth. And who do you think takes the winning penalty shot? The guy that I didn't take to U20 one year with him and Koenig, because when I wasn't there, I had to go with Ron or I had to come back to Coach Field like with the U20. They didn't like the food and they left the U20 team. That was my first year doing the U20 national team. I didn't take, it says I'm not a babysitter in the headlines in Klangford papers here. Heimo Lindner, my buddy Heimo. I love Heimo, right? He knew after. This guy had talent too.
Heimo's a good friend of the podcast as well.
He had talent. Oh, this guy could play. He had it all. He just got to get his coconut straightened out, right? Heimo Lindner
gets the winning freaking goal. Kartsey helps Fielak it in. Okay, so now goaltending's big. We're playing Vienna. I had a big, long discussion with Deves in the room, heated, whatever, back and forth, about stuff.
Between Prochazka and Deves.
Yeah, yeah. So what do I do here now? Deves is the NHL goalie. He's come back. He's kind of, he's over his injury. Hasn't played, but he's over it. Prochazka's done great down the stretch. We're in the playoffs. I made a mistake. I could sit and talk with Deves now and go back, because we had a pretty heated conversation for about an hour before, sometime before that, about stuff. And I have huge respect for him, what he did. But I think after a while, he understood where I was coming from. And, you know, after a while, we kind of connected again. But I went with Deves. And he didn't have a great game in Vienna. We lost the first game. It's a best of five. So here's my thinking. He's got to bounce back. He's got to bounce back. Well, do I put Prost in? And Kershaw was here. We were talking. I can't remember exactly how the conversation went, but my gut was Deves has to bounce back. So we come home for game two. He didn't have that great a game. So now I'm thinking, boy, he's got to have a good game three. I stuck with Deves. We lost three straight. Not his fault, because we didn't score enough either. But it was close. I don't think he was on top of his game. I'm not blaming him. I'm just saying, when you're talking about running with a good goalie, Prochazka was running with it. And I'm not sure if I was intimidated by Deves being the NHL guy, achieving what he did with our meeting, everything that was in my mind. But here's something interesting. After the series or after the season, somehow or somewhere, I ran into Dieter Kalt, Jr. And you know what he said to me? We were really hoping you didn't play Prochazka. So
that's the most telling sign, right?
Yeah, because Prochazka was freaking good. And so I don't know if it was the NHL or the meetings or everything together that maybe made the decision. I don't know if I was intimidated. I don't know if I made the wrong. I don't know the answer.
But if we're
but you got to go with the goalie that's running you into it.
But if we're trying to learn from that tale on Friday, Ali Schmidt should have started.
Well, Ali Schmidt, not necessarily.
Why because not? Who's hotter than him?
Well, it's the groin injury. If the guy's healthy, he was playing pretty good. But if you're playing at 80%, then you got to go with Ali Schmidt. But you know, I did talk to Kershaw about this. There's a difference going in, even though tonight he came up a bit, but he started slow, right? You go into two games at 4-1. It's completely different than starting a game. I talked to Kershaw about this today. And I said, yes, I agree with you 100%. So because the first goalie was hurt and Schmidt gets the call, lets two goals in, a top goalie should have. That's where I think he probably gained more experience mentally, physically, everything, that even the game that snuck them into the playoffs was how he came back tonight. He didn't make another mistake.
Short memory.
He didn't make another mistake. That is freaking huge. So let's look at, we're talking goaltending, right? And don't get me wrong, I love Deves and all that stuff. His career is fantastic. I'm not sure why, even for game three, I didn't make the change. I can't answer that. I don't know. It didn't bother me. Yeah, it was on my mind a long time. So look at Philadelphia Flyers right now. They got Corey Hart. He's, remember, beginning Carter. Of the year? He's the guy. What's his name?
Carter Hart.
Carter Hart. Corey Hart. Whatever. Corey Hart's a singer. Right?
Could be.
He is.
Hey, now you have to get a new Motorhead after this, oh, this evening.
Well, I thought I was going to be able to keep that shirt tonight. A little disappointed. That, but that's
now you get your
maybe you want to take it to the dry cleaners.
You will get your own. I promise you that.
No, it's good. It was a little bit tight on the arms, right? A little tight in the biceps. Okay. Right, but it's okay.
You're working out
that
too much.
That was extra small, right?
You're working out too much.
No. So.
Looking at Philadelphia.
You look at Philadelphia. You get a goalie who is a backup and really good. And now you become the number one goalie. Pittsburgh. Jarry. Number one. It's not the same as when you're the backup. And Hart, right now, I read today, he's struggling. And he says, I'm not myself. I can't find it. That's the pressure being number one. So for Schmidt to go in today, Ali Schmidt to go in there today, huge experience. The team, when you saw them win tonight, the excitement around him was big.
I got two more questions on the series. Has Ali Schmidt from here on out earned the number one?
Yeah. Because there's two reasons. Because what he did tonight and the last couple games. And you can't have a number one goalie with a groin injury. How do you play the game? Your groin doesn't get better in a couple of days. You know, I'm not a doctor and I don't know his injury extent. But you got to run with this now. So playing Chernik tonight, a 16-year-old, maybe 6-7 shifts, drew a penalty, forechecked, didn't make, picked up his defenseman in the zone, played his zone well. We talked about this before, even in our last podcast. These young guys, it might be 2%, 5%. It gives the room something. How good was Bruno tonight? Was he a topic? No.
So we made him a topic, of
no,
course.
No, no. Yeah, well.
Well.
No, no, but I'm saying, no. Was he a topic where, no. When he's not a topic, that means he's doing his job and he's playing great.
Right, but that is also the thing about broadcasting and doing commentary. There's only so much you can do during and after a game, and sometimes you miss out on people. Would Nico Bruna have deserved a lot more credit?
But we did give him some during the game.
Some. But would he have been deserving of more? Probably.
No. Yes, what you're saying from you, but not from me, because he played for me for freaking 6-7 years. And he played 4D. And when we were shorthanded, he played fantastic. He's played in the playoffs. He's played in the finals. We have a great connection. If he sees me, he smiles. He always does.
Everybody does.
Because he knows I believe them. And he was good tonight. How good was Frazier tonight? That was the best game Frazier, not because he scored. He was freaking great. Schmidt played better. Wolf coughed up one or two early on a bad draw pass. Then he woke up. They played freaking good because they moved the puck out of the freaking zone fast.
But the thing is, and that brings me to my second and last question until we're going to talk about the other series. How sustainable is that what Filler showed tonight? I mean, this was a great effort, no question about it. But if they're rolling out three lines against Klagenfurt, is constantly rolling out four lines, can this work?
How constant were the four lines on tonight? I'd like to see the numbers, how many times Vidic was on.
You think it's,
yes,
it's going to work for Filler? It could
work.
Well,
not work, but it's going to be a series. Let's put it this way. The question you asked me was really good when Matikainen, when you talked to Coach Matikainen after the game, and you said, well, you mentioned my name, that about being surprised how Filak really came out. And he said, no, I wasn't surprised.
because he's an experienced coach and he's been through it. And he wasn't surprised, but my gut feeling is, and I think I said it, and I'm glad you, the players were surprised. The players were not ready. They did not give, even though they've won 18 of the last 19, they did not, I don't think down deep, they didn't think Fiala can do what they did. And I'm going to be very honest. I was surprised how they kept coming. I thought maybe they were going to play, well, we have a chance to forecheck. Let's get at it. And then we'll play back, which they did sometimes. But boy, they kept coming. They were fired up. I mean, these guys were like, it was like, I don't know if they're having Red Bull tonight or what, but holy Christ, these guys were fired up. What did Fraser say before the game? It's pride. We were embarrassed. So remember when a batter came in after the game, he was standing in there?
Well, full disclosure, we had Roger Bader on, or after the game, he paid us a quick visit. We talked about him, about the game, about other series. But yeah, now listeners back home know that we had a visit by the Austrian national team head coach.
Is that okay to say that?
Of course.
Am I not going to get, that means I can't keep my shirt?
You're going to get your own shirt. Come on.
It's all connection, man. Hey, so talking to Roger, we were talking. You were in the conversation. He said to me, too, that one of the players talked about how stupid Fiala was and their stupid penalties. And, you know, better to just be quiet. First of all, you picked Fiala. Yeah, that's a little bit of spice on the shoulder. That's a little bit extra. Now you're going to make comments. Okay. So I said back to him, and I think he kind of agreed with me. You might have been in the conversation or listening. If you're going to get a whole bunch of stupid penalties, get them all in one game. Get it out of your freaking system. They did. I mean, there could have been more penalties tonight on both sides. Referees kind of put their thing. Well, if you're going to put it away for both teams. And they basically did. So, Fiala tonight, I've seen them play a lot of games. That was, I'm going to use the word by far, the most intense game with the fewest mistakes they have made the whole year.
That's saying something. And that's a great point that you're raising, because I want to conclude this conversation, the conversation about this series. And I know it's tea leaves, obviously, but gut feeling, how long is this series going? Give me a number, 5, 6, or 7. Obviously, I'm looking for 7 all the time. Give me 7 game sevens in the playoffs. Give me
overtimes in game sevens. Well, you're looking at, you very well, you're looking at 6, maybe 7 games.
Heard it from the horse's mouth.
Well, not the horse's mouth. Depending on if any of these guys got banged up tonight, like, you know, on that hit on Gill, is he hurt? Are guys hurt? Are guys out? Depends on the injury. Let's take a look. Fiala's fired up. And I'm going to tell you, Tuesday, Klagenfurt is favorite. Because they're going to have a little more intensity in their game. They're not going to take them lightly. But Fiala's excited.
Was this a wake-up call Klagenfurt might have needed?
100%. Not even a question. They did not think Fiala could be this good because we haven't seen it the whole year. We've seen moments. Have you seen Palasorni skate like that? He skated through the whole freaking team. Tough. Caron was a machine. That's one of the best games I've seen Maxa play. Cartier did a lot of good things tonight. You know, they moved the puck and Bowman. They had some really good chances. Collins had 3 breakaways. And that late chance, that's his 4 huge chances. Do you realize his breakaway, they're up 3-0 right off the bat? Okay, let's go here. Breakaway Collins, 3-0. Okay, didn't happen because, you know, Dam's a good goalie. two not strong goals. Feel that can fall apart. The goalie can fall apart. They didn't. Came back, scored a late goal in the first period. And I looked at it again after the game when you were doing your commentating on the game. And I saw how, I know Fraser is captain and he gave, was Mangini made the pass, right?
Mangini, yeah.
Mangini made the pass. Collins made the little cycle, which they did well, keeping it down low. Very good. How Fraser put it in wasn't that simple. No. I watched it close.
Even though he gave all the credit to Mangini, but yeah.
Not that simple.
On his
part, he was
really
falling
good.
Off. He was actually almost had a Klangford player in his way. And like you said, it was on a stick. He still put it falling off up into that net. That is not simple. So great for him to give and great for Mangini to bounce back tonight with a good game. Couple hits, tough. They all bounced back tonight.
And isn't it funny how the narrative changes? A couple of weeks back, we were talking about the season Filler was having, how dissatisfaction, obviously, everywhere, how the team's been put together on what they need to work during summertime. And now we're talking about a playoff series that the Filler's in deep. Not too bad, huh? How fast narratives can change.
So, 100%.
And we got some reactions on your last appearance on the podcast, obviously.
Yeah, we got some reaction. And I did talk to somebody in management in Philak. Just so it was important from their side to understand what has happened in Philak in the last several years. And, you know, they were in financial trouble and you know, you got to have hockey in Philak. So they had some help in that. But it was really insightful for me to hear the other side. I still have my thoughts on young players and stuff and whatever.
And one has to say, it's never going to be black and white.
Well, it's not black and white. And even when I would always apologize if I said something out of thing, if it was not factual, because that's life. But they did do a very good job of saving this financial mess. But I think we said that in the podcast too. They saved a sinking ship. So as far as having a 3 or 5 year plan, we talked about different stuff. They feel they've made some mistakes, as we all do, that they want to correct, and they're trying to go in the right way. So they signed Lansinger, 3 year contract. Okay, so, you know, I think they're playing Chernik now. But we did talk about, I said, you know, you got a good coach in Rob Dahm. You know, it's up to you guys. I'm talking in general now, that if he has the job description of working with young players and getting them, I'm sure he would. So I think they're all talking together. They're trying to make the right moves. They're trying to go in the right direction. And you know what? The team that showed up tonight, I don't know what happened in between. There was no meetings, but they showed a lot of character. Great to see. Like Lansing, if he was here, he'd be playing. Yeah, Chernik plays 6-7 shifts tonight. He's 16 years old.
It's been a long time.
So that's fantastic.
It's been a long time that a 16-year-old in Philly made headlines during the playoffs.
You know who it was?
Michael Grabman.
Well, Lansing. Well, playoffs, okay. But Lansinger at 16 scored him and Crumpy when Lansy was 16. And what a goal it was. And it was a big crowd. The place went freaking bananas. Yeah, and 16 years old, in the finals, he scored in Klangford or at here, grabs you. And that's how he got the Spokane, because Ron Kennedy was in there watching him.
But the thing is, and I don't want to take anything away from Philo's playoff run, and we're going to let it unfold. It's going to be a summer of interesting decisions for the club, to say the very least. Would you agree with that?
Yes, and I think they're going to try to do things a little bit differently. I can't get into specifics because I'm not in the room. It's like every other organization. You, first of all, if you don't have financial stability, it's always chaos. So
I'm not kissing anybody's ass tonight, and I'm not going to. But they did save this organization, or really got it back financially. They really went out and got mega help, and people helped. That's number one. So now signing Glanzinger for 3 years is a good sign that they want a young Austrian to stay here.
Because there's a trickle-down effect, right?
There's a huge trickle-down effect. Now, Chernik's playing. He's playing in a game, which is a do-or-die game. So maybe my thoughts on playing young players, as I did in the past, now that they see this, they go, this is a good way. You know, you still need your top players, but getting these young kids in and getting, how good is Chernik going to be in 2 years? So, and how good is Lancey now that he has stability, 3-year contract, going to get stronger, better? It's up to them to get better. How good are these young guys going to be? And how good is the young kids that are following now 3, 4, 5 years, the 14-year-olds in 3 years? There's some good ones. How excited are they? Shit. So that this is what my point was when we had the last podcast. And it wasn't personal, but a lot of the stuff I said was true. So I'm not kissing anybody's ass or anything. Organizations learn by their mistakes. And when I talked about the when the shit pile runs from the top, like the farmers say, that wasn't directed directly at Felix. That is directed or was not directed. That's with any organization or any business. You need strong structure at the top. So if they've made a few mistakes, what they feel they have, they want to correct them. If I feel I said something that maybe I shouldn't have said because I didn't know the exact information, of course I apologize. But I have to stick with what I believe in. If you're going to be successful, and in this city, because we're talking Felix, if there was 5,000 fans tonight, you know how excited they would have been for Chernik? I know this. I've lived it. And when they would, this new people involved, when they see that and feel it, they're going to understand where I'm coming from. But you still need the Carons and the big guys. But these young guys give you something. And I was impressed with Bruner tonight. And he's a great kid. He played really good. So why does he have so little ice time the whole year? Think about this. These freaking kids can play. He's not a kid. He's 29 years old. Had a hell of a game. Yeah. I'm more excited when the freaking Austrians have great games because I've always been behind them. Of course, the pro guys plays. I mean, Karen played in the NHL. He looked like it tonight. He looked like an NHL.
But that one question about Nico Bono and his ice time that needs to be asked to or needs to be posed to other people. We'll leave it at that. We spent more than half an hour.
No, that's okay.
Obviously, elaborating and talking about the derby, which is due. But I want to talk a little bit about the other playoff series as well. We got four of them in the quarterfinals. Always the best year the best time of the year in the Better at Home Ice Hockey League with four quarterfinals going at the very same time. We got one seemingly not decisive affair, but one. Pretty clear affair. Vienna running away with it against Feava. What do you think needs to happen for Feava to make it a series apart from winning game 3 and 4?
They're not going to.
Why not?
No, Vienna, you know, I got to give Vienna credit. When I was asked in a conversation this past week about getting Austrians like Howdam and these guys, how expensive they are. I said, well, how expensive are all the guys in Vienna? They have 14 home guys. How expensive are they? They're not expensive. They're not. So set your model on Vienna, not on Klangford. Okay? So just getting off that track. What are the good moves that Vienna made? I don't know what happened to Campbell. He was one of the best players in the league. Leader, boom. Is it concussion? I don't know. I think it is concussion. Is he done? Probably. What move did they make? Liz Loney is having an MVP year. He wasn't far behind the goalie in Clangford. I don't think. Because he lost his top centerman.
Did you have a vote in the MVP?
No. I don't have any. I don't get it.
Okay, give me a...
No. It's funny because I get all this... Because Terry goes, hey, Greg, who's your... I don't get any of this. I don't know. Like, I'll just be my expert. I don't know.
Okay, we're going to make sure... Well, we're going to make sure that you get a vote, but
no,
but
it's okay.
Let's remain with this. Who'd be your top three MVP candidates?
Oh, yeah, the goalie for Clangford.
Okay,
he's got to be in there. I mean, the stats he has are fantastic, but he's also got a pretty damn good team in front of him. He really does. Okay? Put that Clangford team in front of another goalie who's pretty good.
They probably could put me in the net, right? Nah.
Martin.
Nah, okay. Okay,
I'm not going to go back to this.
Okay, let's say serious.
Because you got a bunch of the sticks to take care of and get them into the bus. I think Loney has to be a candidate, definitely in the top three, four, whatever. Because him and Campbell were fantastic. And Campbell went down. And he just kept on freaking going.
But Loney's the scorer every team wants, right?
I kind of heard that Mason made a huge mistake when he didn't take Loney back. And I love Mason. He's a good coach, everything.
Could have played a
and
part in
it. And I remember thinking back. I don't know why I was on this. Why didn't they take Loney back? This guy, I don't know where I was, or I don't even think I was even in the country. I was following something. This Loney was good. They made a mistake on him. This guy's a good player. So he loses Campbell. They were, what a duo they were. Campbell goes down. He kind of slipped a little bit, and he just kept on going. You know the great move that Vienna made?
Shoot.
They brought in Archibald. NHL experience, big, strong, tough, Lake Caron tonight. Big, strong, gives guys lots of courage, lots of balls. Great move.
And guess who the first two goal scorers for Vienna were tonight? Loney and Archibald. Point proven.
Great move. Yeah, and I'm glad you told me that after the fact. Archibald, big, strong, tough, gives guys a lot of courage.
So, just to...
Rotter's back.
Right.
I love Rotter. Guy's a player. The guy's freaking... I've coached him. He's captain in the OHL. We talked on that when we had the interview. Oh, it's the passion. Hey, he's the same. He's full of freaking life. Look at his energy out there. Vienna's dangerous. Don't you think Vienna can't win at all, eh?
We're not getting too far ahead of ourselves.
Sorry.
But there's no chance. Like, if you had to put a number on it, what's the probability of Fehavar winning the series? Is it zero? Or is it in a single digits?
They're not going to win. No, zero. They're not going to beat Vienna.
I'll leave it at that.
No, because they lose 3-2 at home tonight. That's his best game they're going to play at home because they've been giving up a lot of goals at home. They have to go into Vienna now and beat them there. Vienna knows they want that game at home. I would say if anything goes a little bit south, it'll be 5-game series. But I'm thinking Fehervar is going to have a little bit of pride to win a game. They can't beat Vienna 4 games. They can't beat Vienna 4 games. That's my gut feel. Remember when you asked me when we had the podcast?
I'm asking it all.
There's three games to go before the playoffs. And you said to me, can Innsbruck make the playoffs?
I said,
don't even go there. Yeah, but mathematically, I said, don't go there. They can't make it. So in the conversation, it was before Fielek played in Linz. And you said, can Linz make it? And I said, no, they're not going to make it.
Hey, there were one missed penalty shot away from him.
I said, they're not going to make it. I didn't say it as aggressively as Innsbruck is not. Take it off the table. But I said it. And I remember this, that I said that. And I'm going, then in the conversation we had, I kind of said also, okay, but if Linz, I don't think it meant to feel that game, I gave them a little bit about a 2% something I said, I can't remember. But I said, no, they're not going to make it. Then they beat Fielek. And I'm thinking, ooh. And when they got down to that penalty shots, I go, I underestimated how they came on, 100%. I was lucky that I said they're not going to make it. But Innsbruck, I knew, they're just not going to make it. But hats off and respect to Linz and to Dan Seaman for going from here in a tough situation with high expectations. That's what should not have been made in Fielek. And they understand that now. It's part of the growing process. And to Labler and all of them, hats off that they came with all the turmoil to within one penalty shot of making the playoffs. So hats off to Linz.
Depending on your next answer, it's going to be the series that we're going to talk about a little more in depth. What's the biggest surprise? Dornbirn being up 2-0 against Salzburg or Bratislava stealing one against Bolton?
Good question. Probably Bratislava stealing the first one because the goalie stood on his head in the first period. 22 shots. So Boatsen was awakened to, you have to score.
So was it overdue for Boatsen to really like go on a roll? They scored 5 goals in a second within the matter of 8.5 minutes. Was that overdue?
Can I tell you something? Because I've been through this as a coach.
You can tell me anything you want.
I know I can.
It's an open-ended conversation. We've only been
and we're going both for, ready for beer pretty soon, eh?
Very likely, but we've only been going for like 40 minutes now, so 45.
You come out of that, Bratislava, Dortmund, you come out of this qualification to get in the playoffs. You're in a more desperation mode. Salzburg, Vienna, your guys are all playing. You're not going home. There's no desperation in those games. You're playing the games. Boatsen kind of was first place, pretty well settled. You know, no urgency to their game. Bratislava's, you know, 2 games to go. They needed that win to get in. Dornbirn, 3 games before the end, are not set. They had to get in. Feel like you know their story. Linz is, the team's coming out of this bottom. They're in playoff mode. So it's not surprising that a team can steal one in that first game. Right? So Boatsen came out, 22 shots. Boom. All of a sudden, the shots were 9-9 in the second period. 7-4 in the third period for Boatsen. So all of a sudden it got tighter after they came out kind of flying and desperation. So now they're back in. We don't wake up. We're in trouble because you could lose the series. So the statement game for Boatsen tonight because they are a very talented team. Dornbirn has more talent, offensive talent, than a lot of teams in this league. Where was the question marks down the stretch?
Goaltending.
Goaltending, their defensive zone. Like, well, they went 2-0. And I did ask yeah, they played a hell of a game there and played tough defensively. Boom. Without one of their top offensive players, Jogan. So for them to win the game without Jogan was good for two reasons. That they could do it without him, and how important is the team effort. So when Jogan comes back, he has to buy into what they're doing. It's not about him. I'm not saying it is. But now he goes, Jesus. So he just wants to get in there and get in this mix. They're dangerous. If the goalie can play good, it's a dangerous team.
One has to say, we've been there before in 13, 14. We had this series already. Dortmund led 2-0 and then fell to Salzburg 4-2. So some of their players been there, done that. But if we turn it around a little bit and change the look at the series, what's wrong with Red Bull Salzburg?
You know, we talked early in the year, probably the second or third game when, and I'm sure McIlvain's a good coach and he's a nice guy and all that stuff.
I remember, we
had the conversation.
In October, they lost to Vienna 4-1. And that was the start of their, I'd say, cold streak.
And they didn't play good. They weren't tough. They weren't rugged. They weren't fighting. They weren't blocking shots. They weren't good.
But this is why October hockey matters, right?
You're freaking right it does. See what you have for characters. He said, look, we're testing, and they had some good young players, Pekka, Pekerta, and those guys. They were good players, but they were going to be leaving. So I'm not sure why they structured the team how they did. And he said, well, we're just going to go along, and if we see things that we need, we'll make some changes. We'll bring in some new guys and some imports. So their philosophy this year was a little bit different. Is that the way to build a team? Are they? They got good players like Big Raff. Like, I'm not seeing much or hearing much of Raffel. And has Hughes popped in any goals with all his talent lately? And when Skilly got there, I heard this guy's freaking great guy. Holtze, you would love him. He's full of fire. He did have COVID, knocked him back a bit. You know, this has an effect on some guys. You'd love this guy. He's a freaking. Where is he? Like, we're not seeing the guys. Like, McIntyre, he's the guy. He's got 2 or 3 goals. Is the team rugged enough? Tough enough? They're talented. Can they come back in the series? Yes, they can. But they better get some.
Are they gonna?
They better get some urgency in their game. Because I would say right now, and I didn't study both games, just the feeling I have and watched a bit we did tonight. They got outworked in game one. But game one, don't forget, you're up in the top 10 games. You don't have to win those games. You're going for positioning. Yes, okay. They're going to have to dig down to something they haven't done the whole year. Whether it's Red Bull, you better get off. If anybody in there is on a high horse, you better get off it fast and become a blue-collar worker, or you're not going to beat Dortmund.
We've had that before. We saw it before with Kai Sukkonen really coming down hard on a Red Bull Salzburg team. Granted, it wasn't with Matt McIlvain on the bench, but is there something like a kryptonite for Red Bull Salzburg? And if so, has
a what?
Kryptonite. You know what I mean? Have you seen Superman?
What?
That's the thing. Hey. Okay. Is there something?
Can you spell that, please?
Kryptonite.
Script. C H.
It's a K.
Okay.
You've never seen Superman?
The movie? Or yeah. The cartoons?
Yeah, of course. What's the one thing that takes Superman's powers away?
His woman.
Kryptonite.
Oh, I didn't know that.
You haven't? Oh,
well,
come on.
Well, come on.
You can't be serious,
I
right?
No, I'm deadly serious. Like, I know nothing about Harry Potter, and I know nothing about...
But Harry Potter and Superman are two entirely different things.
Yeah.
Anyhow.
I like Superwoman.
Has...
Oh, I had a great...
Has Kai Suikkonen got Salzburg's number for whatever reason?
I don't think it's anything to do with Salzburg's number. I think it's what he has to do with what he's doing with his team. Because they know the history. He was in Bozen, right? They snuck in and they won the championship. And they beat Salzburg, right? Salzburg, I remember watching the final game. Salzburg had a lot of chances. They couldn't score. But Bozen played tough defensively. Salzburg did have some chances, but not as many as they normally would have. And Bozen found a way to win. And they were tight. So the players know with that in his back pocket, it's like Quinville going to Florida. When he talks to the guys about certain things, well, this guy won. He coached those great players and won 3 Stanley Cups. It gives the players listen to him. So when he talks, this Finnish coach, he's good. So what he did in Bozen, he's trying to do the same thing what he's right now. And that's why Dornbirn's dangerous. And they got some freaking offensive talent. And when was the last time you saw Vogel play this good?
Been quite some time.
Many years. And he has. He's a funny skater, funny style, good guy, but he's a good, really good player. How he bounces around, he's got a funny style, but he's a good player. He's having one of the best years he's had in many years.
So would that suggest that Suikkonen knows which buttons to push?
Yeah, well, yeah. And in the importance of team. And they've got some talent. They brought in that Lucchini. That was a nice move there. And if Östlund,
not too bad,
can play good, they're a dangerous team. And he's starting well now.
Just to make sure, I already opened up the Wikipedia article on Kryptonite. So there's going to be some educational aspect of this podcast, yeah, like, you know, afterwards.
Don't make me look stupid, right?
No, I don't. I'm
born in 1954. I've had 7 concussions and 1 really bad. And, you know, sometimes when I was in Canada, I go into the wrong house, but I know numbers. I know numbers. I know phone numbers. But sometimes I go into the wrong house.
It's all good. So you're gonna get educated on Kryptonite,
yes,
after this conversation.
Well,
finishes,
now that you say it, it's kind of starting. Okay, sorry.
Which it will in a bit. I know you might hate me for this, but just to give fans some perspective as we're nearing the 1 hour mark of this conversation, we're going to do a rapid fire round. I'm going to give you the series. You're going to give me the number of games and a winner.
Should I be doing this as an expert? Don't you think this is against the policies of...
No, you have to pick. You're an expert. You're entitled to have an opinion. And even if the opinion is wrong, you could still argue why it might have been wrong.
Well, I was right with Innsbruck not making the playoffs, right?
Right, there you go.
And what about Linz? How close was I on that one?
Not too bad.
Not too
bad. And it's
bad.
All good. Hey.
That was a penalty shot away. Off to Linz. I really...
Right.
Labeler and the boys, you did a fantastic
job. I made a ton of wrong calls and I'm
oh, no,
really
I'm
bad.
Good with all that stuff.
I'm really bad with predictions, but you might not seem too bad at it. So I'm giving you the series. You're giving me the number of games it's going to take and the winner.
I'm not going to talk about the cards if you like, series.
Okay, that's one exception.
I'm going to leave that one out.
All right.
Just for lots of reasons.
Dornbirn Salzburg.
Dornbirn wins in 6.
Vienna Fehova.
Vienna wins in 4.
Bozen Bratislava.
Bozen wins in 5.
There you go. Wasn't too hard, right?
What was the question?
Wasn't too hard.
No. You gotta laugh, man. Humor is what it's all about.
In all honesty, coach, it's always a pleasure doing hockey.
You were gonna ask me a story though about how I motivate players.
Next time around.
I have a quick story.
But next time around.
Okay, no, that's a good one.
Yeah?
I got good stories.
Okay, you see, that's the cliffhanger. We're in the entertainment business, so now we need people to tune in next time around.
This is actually a fantastic story.
It's a good story. It's a fantastic story.
The Herbergers, the Sheikles, my little son at 10 years old, all 10 years old, all these guys that are playing pro now, I have a story about the 10-year-old Austrian national team.
That is some great stuff. Coach, always a pleasure talking hockey. Always a pleasure doing games with you. 2 in 24 hours. There's lots more ahead. Thanks for taking the time.
Danny DeVito and Schwarzenegger twins. We look like freaking twins tonight, eh? On TV with those shirts.
Well
if maybe, you look at Schwarzenegger
maybe
and Danny DeVito, I'm the little guy and you're the big, tall, strong guy.
Not really strong, not really tall. No, nothing at all. But
you know what? You know what was fun tonight? Just talking with not a topic, just running with it. I enjoyed it.
Yeah, we might use that blueprint next time around.
Hey, and we're gonna easy for you to say. Hummer.
And we're gonna put in that story as well, Coach. Thank you so
fantastic.
Much.
Fantastic. Thanks, man.
Das war Hockey O'Clock. Wieder mal sehr, sehr unterhaltsam mit Greg Host, ohne Wenn und Aber. Und es gibt auch kommende Woche wieder Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Dort dann mit der tatsächlich Salzburg-Legende. Und ja, da ist das Legendenwort wieder, Matthias Trapp.
That's gonna be good.
Von.